Hallo zusammen zu einer neuen Folge von Streamaway und heute mit mir, Dorian, ohne den Milo einmal, aber wir haben einen Gast dabei, weil wir heute ein ganz spezielles Thema behandeln. Ich tue noch mal den Andi vorstellen. Hallo Andi.
Hoi, ciao. Meine mehr oder weniger ist der Andi von Safe Space FM Podcast oder vom Geekstübli für die Leute, die gerne auf Twitch ihre Zeit verschwenden. Das wäre auch ich, unter anderem. Hoi zusammen.
Genau.
Hoi Milo, ja. Ich habe heute deinen Platz ausgesehen.
Ja, der Milo hat nicht gekündigt, der ist schon noch dabei. Er ist heute leider einfach entschuldigt, sagen wir mal so. Aber das Thema, das wir heute reden, ist eh nicht so seine Welt, weil heute reden wir über Harry Potter.
Mega.
Beim Vorbereiten auf die Folge habe ich die ganze Zeit den Soundtrack gehört vom ersten Teil.
Ich habe mir extra noch die ganzen Filme reinbiegen und Hörbücher so unterwegs beim Arbeiten am Morgen, den Kopfhörer rein und die Hörbücher nochmal gehört.
Ja, ja, ich habe auch nochmal voll. Ich bin gerade am Reread, also die Bücher nochmal durchlesen. Und auch sonst, ja, durch die Reunion, das Spezial, was gerade rausgekommen ist, bin ich nochmal voll ins Feeling reingekommen. Ja, mega. Wir zwei haben ja eigentlich schon länger mal einen Erfolg zusammen machen.
Ich glaube, zuerst mal. 2021. Sehr gut funktioniert bis jetzt.
Ja, nein, über Instagram haben wir uns, glaube ich, kennengelernt. Ja, beide machen einen Podcast, ein bisschen.
Genau, das Internet, dort, was ich erwachsene Männer kennenlernen sollte, ist tiptop. Ja, voll. Wir haben es, glaube ich, schon ein paar Mal so ein bisschen probiert, eine Folge anzubekommen und haben es dann irgendwann mal so auf Harry Potter können münzen. Ich glaube, relativ kurz bevor das Special, das gerade angesprochen ist, gekommen ist. Mhm. Aber dann ist effektiv, das ist mir noch nie passiert, dass dermassen jedes Mal, wenn man etwas geplant hat, ist mir irgendetwas dazwischen gekommen. Das habe ich noch nie so schlimm erlebt. Und dann habe ich gefunden, jetzt egal was, egal. Und wenn das Haus brennt, ich hocke drin und im Auf.
Ja, nein, ich freue mich mega, dass es geklappt hat. Und ja, wir werden es dann auch sicher noch merken, aber das ist für mich ein sehr emotionales Thema. Also emotional, es ist halt schon irgendwie eine Verbindung, Nostalgie. Ja, und ich habe mich mega gefreut, einfach mal mit Schwätzen. Wir haben auch im Vorgespräch einmal miteinander geredet, wenn wir das Ganze handhaben, dass auch ihr Zuschauer ein bisschen Unterhaltung haben, werden wir nicht einfach nur von Film zu Film, weil das wäre ein bisschen langweilig, haben wir gedacht. Sondern eben vielleicht an Locations oder an Charakter werden wir uns ein bisschen herziehen. Und ja, so werden wir dann schon in die einzelnen Filme reinkommen, ein bisschen. Aber es geht ja um das ganze Universum und nicht nur um die einzelnen Filme, würde ich sagen. Also spezifisch, weißt du?
Ja, voll, genau. Also das ganze Spektrum, die ganze Bandbreite anschauen. Weil es gibt schon mega viel. Ich habe es jetzt gerade wieder gedacht, wenn ich den Film geschaut habe, ist schon immer so ein Moment, wo ich dachte, hey, das ist mir grösser vorgekommen. Das ist mir irgendwie tiefer vorgekommen. Klar, du kannst einen Film nie aufs Niveau von einem Buch bringen. So, und Harry Potter in der Bücherin hat ja nochmal so viel mehr Details. Ich komme jetzt ganz kurz nur zum Anteasen, so im dritten Teil. Das ganze Bonding zwischen Harry und dem Sirius Black, das wird dort eigentlich kurz angerissen. Also, du hast einen bärtigen Typ, wo der Harry toll findet und er kommt mit ihm mit, ist im Film schon leicht schwierig, aber in den Büchern wird das immer mehr so, wie sie in Kontakt kommen miteinander. Sie haben, glaube ich, auch öfters mal über das Feuer-Facecam-Dings Kontakt miteinander und schreiben sich so.
FaceTime im Feuer, ja.
Ja, Feuer-Time.
Fire-Time, ja.
Fire-Time.
Ja. Nein, ich weiß im Fall genau, was du meinst. Das ist, eben auch, wenn du den dritten Teil ansprichst, den habe ich erst gerade wieder gelesen. Du merkst halt wirklich, wie der Harry auch wie in, also eben, ich glaube, Harry Potter hat alles gesehen, da gehen wir jetzt halt schön ins Detail. Aber nur jetzt, weil du gerade Sirius Black angesprochen hast, das ist eigentlich immer so einer meiner Lieblingscharakter gewesen. Und du merkst halt dort in der Hütte, dort, wo sie sich zuerst mal treffen, weil der Harry denkt ja vorher, er sei so ein Böse und der hat seine Eltern verraten und alles. Und du merkst halt dann, wie plötzlich sein Kopf sich ändert. Er denkt ja, da könnte etwas dran sein, was der Sirius und der Remus Lupin sagt, wegen Peter Pettigrew, weil die anderen, seine Kollegen, der Ron und Hermione, sind ja, glaube ich, eher noch ein bisschen skeptisch als er.
Ja.
Und nachher merkst du plötzlich, wie der Harry hat eben seinen Gottvater, seinen Götti und jemand, wo ihn haben will und jemand, der ihn gern hat. Und dann sagt er ihm, glaube ich, auch schon im dritten Teil, du könntest auch bei mir leben. Und weißt du, so Sachen, das kommt im Buch, im Film, wie du gesagt hast, das sind vielleicht 5 Minuten oder so, was miteinander redet, nicht einmal, weißt du, so ja. Face-to-face.
Voll.
Und ja, unter den Zeilen hörst du natürlich viel mehr im Buch, ja.
Es nimmt halt auch ganz, ganz viele weg an emotionalem gewicht, ja, genau, weil, ja. Auch, Spoiler für alle, ich weiß nicht, wie macht ihr das amigs? Ich meine, Harry Potter ist schon ein bisschen lang her.
Nein, Harry Potter, ich glaube, weißt du, wenn du dir Folge hörst, dann hast du ja auch Interesse daran. Und jemand, der Harry Potter eh nicht interessiert, hat es wahrscheinlich auch noch nie gesehen, aber der hört wahrscheinlich auch nicht die Folge. Also, ihr dürft natürlich außen zu, aber weißt du, was ich meine?
Ja,
ich glaube, da kannst du nicht spoilern und nichts, das macht es ja.
Also, okay, gut.
Ja.
Und zwar, habe ich jetzt den Faden verloren. Was habe ich raus wollen? Fuck, das ist jetzt sehr früh passiert.
Ja, in der Connection.
Im Sirius. Shit.
Ich weiß nicht, was ich will sagen, aber hast du vielleicht darüber raus, dass ja der Sirius eben der beste Kollege ist von seinen Eltern und so kann er, so hat er wie ein bisschen, ich glaube, durch den Sirius hat er wie ein bisschen einen Vater zu seinem Papa, genau, den er ja nie kennengelernt hat.
Genau, also, merci. Und zwar hat eigentlich der Luke, ja genau, falscher Podcast, meine Lieben. Und zwar hat ja der Harry keine Familie in dem Sinn gehabt, also die hatte die Familie Dursley gehabt, weil du komplett kannst rauchen. Und dann kommt aus dem Nichts, nachdem es zuerst eine riesige Betreuung ist, aus dem Nichts kommt eine positive, fast schon Vaterfigur, oder, wo in dem Film viel zu wenig, genau, wo in dem Film viel zu wenig so touchiert worden ist. Und so nämlich auch das Ableben dann, um den Punkt wieder zu finden, den ich fast verloren habe. Das Ableben von Sirius ist im Film einfach schade. So, Gary Oldman immer lieber lebendig als tot. Aber
im Buch
ist der Tod von Sirius fuckt richtig krass ab, weil du die ganze Aufbau von der Emotion, von dem endlich hätte Harry mal eine Art Vaterfigur, jemand, der auf ihn aufpasst, der ihn beschützt, und dann wird er weggeballert.
Ja, von seiner Cousine.
Von seiner Cousine, ja voll. Ja,
aber ich habe vor, du das gesagt hast, das ist jetzt keine Lüge oder so, ich habe wirklich ein bisschen Gänsehaut gekriegt, weil eben, ich komme nachher gleich zu meiner Eingangsfrage, die ich wollte fragen. Ich kann ja eine gute Überleitung, oder das ist jetzt meine Überleitung. Aber egal wie viel mal ich die Bücher lese, egal wie viel mal ich in die Welt zurückgehe, sei es eben durch Bücher oder durch Filme, jedes Mal, genau eben, das ist so ein Schlüsselmoment, wo mich jedes Mal packt. Es gibt dann auch noch einen anderen Schlüsselmoment, können wir sicher auch noch. Aber der, eben, du, wie du sagst, wenn du nur den Film gesehen hast, oder deine ersten Berührungspunkte sind Film gewesen, und das vielleicht nicht mit 10, 11 oder mit 15 oder weißt du, so im jungen Alter, sondern vielleicht, wenn du mal mit 30, 40 in den Film schaust, hast du nie die emotionale Bandbreite, wie das vielleicht jemand anders hat. Weil es gibt ja, ich habe schon ein paar Leute gehört, die jetzt vielleicht so 30 sind, die erstmal die Filme schauen und die sagen, hey, das ist okay gewesen. Und das verstehe ich auch, weißt du, die haben gar nicht so die Connection, die denken einfach, ja, weißt du, wo ich raus will?
Es ist natürlich auch so, dass wenn du die Filme schaust, wo sie rausgekommen sind,
ja.
Ich bin damals mal genau im Alter von Harry gewesen, wo der erste Film
rausgekommen ist. Ja.
Und dann erlebst du das wirklich jährlich, den neuen Film, und bist immer so ein bisschen in dem Alter drin, hast vielleicht auch so ein bisschen die ersten, dann auch, als sie älter werden, so ein bisschen die Teenager Coming of Age-Punkte, genau, richtig. Und du bist im gleichen Alter und erlebst das alles mit, du hast den Harry miterlebt als 11-jähriger Bub, und nachher in den späteren Teil, ich meine, wo nachher, wenn Games zum Beispiel anschaust, wo schon fast ein Third-Person-Shooter eigentlich ist, wo es wirklich ins Leute sterben, blöd gesagt, Nazis sind da, respektive Todesser sind da, wo ja im Prinzip genau die Funktion übernehmen, more or less. Und wenn du das alles in dem Zeitraum, wo du selber in dem Alter bist, miterlebst und du siehst den Harry mitwachsen, hat das einen anderen Impact, als wenn du an einem Wochenende frei hast und dann halt mal schnell die ganzen Teile durchbingest.
Das ist ja so, ja. Das ist ein ganz guter Punkt. Das ist eigentlich genau auch meine Frage. Jetzt hast du ein bisschen angerissen, was mich eigentlich noch Wunder nimmt, was ich auch schön finde, am Anfang jetzt mal herauszufinden. Was war denn eigentlich deine erste Berührung mit Harry Potter? Aber du sagst, du bist dort genau in dem Alter gewesen. Wie bist du zuerst mal überhaupt mit dem in Touch gekommen?
Das ist ziemlich gleichzeitig Film und Buch passiert. Und zwar ist bekannt worden, dass da irgendein Film zu einem Buch kommt.
Ja.
Und dann hat mir meine Mutter das Buch in die Hand gedruckt. Und im gleichen Zeitraum eigentlich bin ich auch den Film geschaut und ich bin von beiden komplett abgeholt. Ich habe das Buch inhaliert.
Also hast du zuerst das Buch gelesen oder den Film? Oder weißt du?
Hey, ich könnte dir jetzt nicht mehr genau sagen, was zuerst passiert ist, aber es ist relativ parallel gelaufen zueinander. Okay. Es ist relativ parallel gelaufen, das weiss ich. Aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, was zuerst war. Bei dir? Okay.
Ja, bei mir sind es Bücher zuerst mal gewesen. Eben, bei mir ist es nicht ganz, eben, bei dir wird es dann wahrscheinlich so 2000, 2001 gewesen sein, oder?
2001, ja.
Genau. Ja, wir haben gerade vorher im Vorsprung gesagt, wie alt wir sind, aber wir haben einen kleinen Altersunterschied. Ich bin das erste Mal in Berührung gekommen, etwa 2004. Dort bin ich 80 gewesen. Ich bin das erste Mal in Berührung gekommen, sind wir in einem Ferienhaus gewesen, bei Kollegen von meinen Eltern. Und das sind halt die Eltern drinnen. Ich weiss, das ist wirklich etwas, wo ich noch einfach genau weiss, weil es einfach halt, wisst ihr, am liebsten die Eltern am Essen und die haben halt Kinder gehabt, die befreundete Familie. Und die Kinder sind alle 3-4 Jahre älter gewesen als ich. Also wahrscheinlich genau gleich alt wie du. Und ich weiss noch, wie ich dann in dem Dachboden gewesen bin, dort am Boden am Hocken, wahrscheinlich irgendwie ein Lego oder irgendetwas im Spiel, und nachher sehe ich halt im Regal. Ich weiss auch noch, das ist der dritte Teil gewesen, da mit dem Hund auf dem Cover, was ja, so genau. Ein bisschen Witting ist, das hellblaue Cover ein bisschen. Dann habe ich das zuerst mal geöffnet und habe ein bisschen reingelesen und habe gefragt, was das ist. Und nachher haben sie aber gesagt, Harry Potter. Und nachher sind wir dann wieder heimgegangen und in der Bibliothek habe ich dann Harry Potter ausgelehnt, Stein der Weisen. Und so bin ich dann Step zu Step auch zu dem Ganzen hergekommen. Aber der erste Kinofilm war bei mir erst Halbblutprinz gewesen.
Ah, krass. Ja. Das macht jetzt halt eben den Altersunterschied aus, gell?
Ja, voll. Ich bin ich 5 gewesen, dort habe ich gar noch nicht. Aber bei mir ist es wirklich so, ab 8, 9, wo ich die zuerst mal gelesen habe, bin ich auch hooked gewesen. Und ja, eben fast jede Sommerferien habe ich die Bücher nochmal gelesen. Und
ja, voll.
Ja, man hat so tolle Erinnerungen daran. Oder eben zuerst mal den Film ausgelehnt. Meine Mama hat eben gesagt, du musst zuerst Bücher lesen. Und sie hat wollen, dass ich 12 bin oder 11 bin, ich glaube, gewesen, dass ich zuerst mal den Film schauen darf. Und das war natürlich ein riesen Event gewesen, weißt du, wie die DVD rein tust und man hat so Freude, und das ist halt noch so ein Event gewesen, nicht mehr, nicht wie heute, wo irgendwie noch nebendran am Handy gewesen bist, sondern du hast einfach so gefreut und.
Ja, voll, ja.
Ja, voll.
Ich habe das mit meiner Tochter so gemacht. Ich habe auch gesagt, okay, sie muss bis warten, bis sie die späteren Teil der Flüge, aber ich kann ihr eigentlich so mit 10, also ich mal den ersten Film noch schauen. Mhm. Ja, 9, mit 9, aber der erste, 10, der zweite. Und dann mit der anderen habe ich jetzt gewartet, bis jetzt, wo sie bald 12 ist.
Ja.
Weil halt schon ein recht krasser Gap ist zwischen dem, was in der ersten Teil passiert und dem, was später dann passiert, wo man sicher auch noch ein bisschen drüber quatschen könnte.
Also, jetzt, das nimmt mich jetzt gar wunder, darum frage ich jetzt so, also, was ist denn, also eben, du, zuerst hast du das Buch gegeben, oder?
Oder? Ich habe ihr den Film gezeigt, ja, voll. Ja.
Wie hat sie denn dort reagiert zur Szene am Schluss mit dem Voldemort und Professor Quirrell?
Völlig, also sie ist überrascht gewesen, so. Ja. Aber sie hat es gut weggesteckt. Also falls Cash zulässt, das ist alles gut. Beim Kind geht es
völlig. Nein, es ist nicht Minimum, weil ich halt Bücher gelesen habe, ich habe recht Angst vor der Szene, weil du kannst eben ein klein, eben bei Nacht in Unix, das erste Mal gelesen, da hast du natürlich voll die Vorstellung. Und ich habe recht Angst gehabt, weil meine Vorstellung war so brutal gewesen. Also im Kopf, weißt du, das Kopfkino. Und
ja, aber das ist ein paar Mal im Buch extremer gewesen, als es dann im Film ist. Mhm. Also, das Ding ist schon, ich habe generell, finde ich, sie haben die Bücher visuell sehr gut getroffen.
Also das habe ich gerade, das habe ich heute auch unbedingt ansprechen. Ich bin eben gerade im vierten dran.
Ja.
Nur jetzt, wir gerade auf Atmosphäre redest, dort an dem Quidditch World Cup, wo nachher Todesser rumlaufen. Das ist atmosphärisch, ist das eins angeschrieben. Das ist, bis dort aus dem Zelt rausgehen und du hast das so im Kopf, bist in einem Campingplatz, kommst aus dem Zelt raus und dort laufen eben, wie du vor ein bisschen Nazi-mäßig gelaufen, dort die Todesser rum, und das ist, also Drawing, man kann halten von ihr, was man will, aber schreiben kann die Frau.
Ja, völlig. Also es gibt auch selten, ich würde mal sagen, ich lese relativ viel. Aber jetzt im Erwachsenenalter, wo halt so dein Daily Struggle und alles am Laufen hast, braucht es sehr viel, dass ich ein Buch lese und es macht so und zieht mich trainieren, dass ich einfach weg bin. Das braucht halt relativ viel. Und das haben andere Fantasy-Werke jetzt auch, zum Beispiel die ganze Lord of the Rings-Sache. Das ist eine geniale Welt, aber für mich zu trocken. Das ist so, Staubwuchs für mich. Und sie hat es geschafft und schafft es auch heute noch von Anfang an, wenn ich anfange zu lesen, dass ich da drinnen bin. Komplett. Ich bin komplett in dieser Welt drin.
Das ist es so. Ja, es hat irgendetwas Einzigartiges. Ja, bei mir hat es also ein bisschen einen Fantasy-Boom ausgelöst. Ich weiss aber noch, eben mit 13, 14 in der Schule, wenn wir in der Bibliothek sind, ich bin nur auf so lange Zeit nur Fantasy-Bücher. Ich glaube, das ist alles wegen Harry Potter ein bisschen. Ich bin völlig atem von Fantasy-Welt und so Sachen. Hat sicher etwas mit dem zu tun, ja.
Er hat mir sicher auch sehr viel ausgelöst, damals. Ja, voll.
Aber cool, das ist sicher ein schöner Moment gewesen, wo du hast können mit deiner Tochter zuerst mal schauen.
Hey, mega. Mega. Es gibt so gewisse Filme, wo du einmal kannst mit deinem Kind zusammen das erste Mal erleben, so, ja. wo speziell sind. Und ja. Ich glaube, Harry Potter gehört halt völlig dazu, auch zu sehen, wie sie reagiert auf die ganzen Zauber und auf ja, Sachen wie den Filzauftrank, wo dann plötzlich anders aussieht.
Und sie auch gesagt,
ja, voll.
Du hast sicher immer ein bisschen übrig geschielt, wahrscheinlich. So.
Ich habe mir ein bisschen angeschaut, dass der Film mit so einem Smile dran guckt.
Auf das freue ich mich auch, wenn ich vielleicht einmal ein eigenes Kind habe und ihnen das zeige. Das ist sehr speziell, ja.
Ich wollte nur sagen, es gibt auch, wie gesagt, gewisse Filme, die musst du mit dem Kind erleben. Also Harry Potter, Star Wars, Tanz der Teufel. Star Wars haben wir. Das ist Grundwissen. Star Wars ist Grundwissen.
Aber wie hat sie denn dort reagiert? Wir möchten jetzt nicht abschweifen.
Ja, aber. Voll. Ihr sind die original drei Teile sind für sie noch schwierig gewesen, weil sie halt einfach komplett schon aufs modernere visuell getrimmt ist. Oder? Das ist noch nicht so lange her, als ich ihr die Filme gezeigt habe. Und sie hat jetzt auf die neuen drei zum Beispiel besser reagiert oder auch auf Episode 1 als jetzt auf die alten. Das ist natürlich auch viel mehr so Sachen wie ein Comic Relief, wie ein Jar Jar Binks, wo viel besser funktioniert auf Kids als das meiste, was in den alten drei Teilen war.
Ja, voll, das kann man genau vorstellen, dass Star Wars eben die originalen drei ist wahrscheinlich auch schwierig. Also, es ist natürlich schön, dass du dir das für dich wahrscheinlich auch so, wo wir reagiert sind, so völlig mit Gänsehaut wahrscheinlich.
Total.
Aber das verstehe ich natürlich schon, dass es ein bisschen schwierig ist. Und vielleicht hat sie sich dann über die Evox gefreut oder so.
Ja, das schon. Aber zurück auf Harry Potter würde ich sagen, oder?
Ich würde auch sagen, ja.
Wenn wir jetzt mit
Star Wars wenn du das jetzt mit deiner Tochter wieder geschaut hast oder wieder schaust, was ist denn so für dich, ist jetzt egal, welcher Teil, wir reden jetzt einfach, wir haben gesagt, wir hängen uns an gewissen Moment auf. Was ist so für dich ein magischer Moment, wo du jedes Mal wieder ein bisschen Gänsehaut hast?
Der Moment, wo ich jedes Mal wieder Gänsehaut habe, ist, was ist das erste Mal zum Gleis 9¾ kommen und der Harry keine Ahnung hat, wie er jetzt das lösen muss. Und er kommt aus einer Familie, die ihm gegenüber keine Liebe zeigt, die ihm gegenüber nur Abscheu empfindet. Und dann ist da die Familie Weasley und Mutter Weasley schnallt das und nimmt ihn schnell so auf die Seite und so, hey, einfach durchlaufen. Und er hat das erste Mal Außer dem ersten Kontakt mit dem Hagrid hat er das erste Mal positiven Kontakt mit seiner Umwelt. Und das fährt mir jedes Mal recht, dass plötzlich so etwas Mütterliches kommt und hey, look, ich ziehe dich quasi in die Welt über.
Ja, voll. Ich glaube, da können wir uns beiden wieder ein bisschen bei Molly Weasley wahrscheinlich schon ein bisschen ein Lieblingscharakter. Es ist so wirklich wie eine Mami. Ja, und das ist einfach, wie du sagst, das ist schon so, ich habe jetzt gar nicht an den Moment gedacht, überhaupt nicht, aber wenn du das so erzählst, das ist schon recht magisch, weil du merkst dann auch, eben ab dort, glaube ich, Molly ist wie auch ein bisschen das Mami. Logisch, der Ron ist sein bester Kollege, aber ja, auch immer so ein Hagrid, weißt du, jetzt nachher, weißt du, so schöne Bindung, oder wenn er dann zuerst mal zu ihr in den Fuchsbau kommt, zu ihnen heim und so.
Ja, und er wohnt dann auch
Zeit. Sie haben ja nicht viel, weißt du, sie haben nicht viel, sie sind mega arm, aber das ist dem Harry so gleich, er hat so Freude, dass die sich alle so gerne haben.
Ja, voll. Und sie sind auch doof für ihn. Also sie sind auch der Vater, wo sehr interessiert ist an ihm und an diesen ganzen Muggel-Geschichten. Ich will wissen, wie das Zeug funktioniert.
Aber das sieht man zum Beispiel auch nicht, wenn man nur den Film kennt.
Nein,
Arthur, sie kommen ja auch einmal durch das Kamin, also durch den Kamin kommen sie ja mal zu ihnen heim.
Ja, mit dem Flohpulver.
Ja, voll. Und dann fragt er, der Arthur hat ja die ganze Zeit, weißt du, dann hat er sich extra rausgeputzt und glaub, wir legen sich Muckel an und so. Und so Sachen, so witzig sieht man halt nicht in den Filmen, aber ja, der Arthur ist auch ein cooler Charakter, oder wie fasziniert der Muggel ist.
Ja, und ich mag allgemein das Warme, das aufeinander schauen, das Familiäre und das hat der Harry völlig natürlich mit reinbeziehen. Und ich finde den Moment auf dem Gleis 9,4 auch darum so wichtig, weil es zeigt den Unterschied, sobald der Harry in der normalen, sage ich jetzt mal, Welt ist, ist es kalt, ist er allein, kriegt er auch wegen Dobby dann im zweiten Teil zum Beispiel die Briefe nicht über, die für ihn geschickt worden sind. Die Dursleys erfahren irgendwann, dass er nicht auf Zauber und probieren dort unter Druck zu setzen, etc. etc. Und sobald er aber in der, oder auch die Schwester vom Vater von der Dursleys, wo er nachher in die Luft, also wo verzaubert wird, dass sie zu einem Ballon wird und in die Luft geht. Übrigens, dort ein Unterschied. Im Film habe ich gesehen, fliegt sie davon. Im Buch landet sie nur an der Decke ab und schwebt dann an der Decke im Haus rein. Also du hast die extrem kalte Seite und das krasse Gegenstück, sobald er in die Welt übergeht, er ist berühmt, viele Leute mögen ihn, er hat eine Familie durch seine Freunde, durch später auch Dumbledores Army oder eben durch die ganzen Weasleys. Ich finde das ganz spannend, dass dort eigentlich so der Change macht zwischen diesen Welten. Finde ich wunderschön. Hast du so einen Moment? Also hast du so einen Lieblings-Hühnerhut-Moment?
Ja, ich habe auch ein paar natürlich, aber bei mir ist es immer so, wenn ich vor allem den ersten lese oder schaue, und ich habe auch Legends wieder geschaut. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen zwei Momenten, aber ich glaube wirklich, der magische Moment für mich ist entweder, wo sie zuerst mal in die grosse Halle kommen oder dort, wo sie auf dem Bötli sind vor Hogwarts und du siehst ein Schloss. Und für mich ist das halt wirklich, es klingt so cheesy, aber für mich ist es wirklich wie heimkommen. Ich weiss noch, früher eben 13, 14, und wenn man mal Probleme hatte oder in der Familie etwas nicht gut war, haben das Buch geöffnet. Bei mir ist es halt wirklich mehr das Buch als der Film. Und ich habe mich einfach wieder heim gefühlt und habe einfach, dort, ich konnte brüllen mit dem Buch, ich konnte lachen mit dem Buch. Und es ist, ja, eben J.K. Rowling hat ja schon gesagt, Hogwarts will always be there for you. Und das ist halt irgendwie so. Und eben der erste Moment, wie es dort auf dem Bötli zum Haus herfahren, finde ich jedes Mal. Ja.
Mir kommt gerade noch ein zweiter Moment in den Sinn. Ich finde den Moment, den du erzählt hast, mega toll. Ja. Gerade im Buch wird das mit dem Boot, glaube ich, noch recht cool beschrieben, wie sie daran herkommen.
Ja, voll.
Das finde ich. Und es ist, also generell, das sagst du völlig richtig, was Harry Potter, vor allem die Bücher, geschafft haben, wie fast nichts anderes ist, es funktioniert als Form vom Eskapismus. Wie das ganz viele andere Bücher einfach nicht machen. Mhm. Und das ist vielleicht auch, was ich vorhin gemeint habe, mit so in die Welt reinziehen. Das ist eine funktionierende Form von Eskapismus für dich wie für mich in dem Fall. Ach, ich komme gerade mit dem zweiten Moment, wo mir Hühnerhaut gibt. Oh mein Gott. Und zwar im dritten Teil, wo sie, was sind es, Irrwicht, wo ihre grösste Angst visualisieren.
Ja. Also Englisch heisst Boggart oder so.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es geheißen hat. Okay, anyways.
Wir wissen, was du meinst.
Genau, und da kommt ein mega cooler Sound.
Ja,
cool. Und einer anderen macht, das klingt sehr gut im Film. Und dann kommt der Harry und die Tür geht auf und dann kommt dort ein Dementor. Mhm. Und das ist schon krass. Und dann der Auftritt vom Lupin. Wie der Lupin dort vorne dran jumpt, der Harry so in Schutz nimmt, das ist schon mal ultra krass, weil ich finde den Lupin so eine krasse Figur.
Dass der James ist ja wie ein Bruder für ihn.
Ja, genau, voll. Und ja, genau. Du merkst, also, auch er ist so eine Schutzfigur für den Harry. Rutscht vorne und dann auch der Mond, wo der Mond erscheint.
Das ist so geil, das Foreshadowing. Man redet immer bei Thriller oder weißt du, so vor allem bei Thriller redet man immer von Foreshadowing, von Sachen vorauszeigen. Aber das J.K. Rowling hat das so krass auch gemacht, eben wie du sagst, mit dem Vollmond, und es gibt immer wieder so Foreshadowings. Oder auch mit dem Peter Pettigrew, dass er eben so lange lebt. Der Ron sagt irgendwann, eben die Ratte habe ich schon irgendwie seit 12 Jahren oder 11 Jahren. Stimmt. Immer so kleine Prisen und Mann, es ist toll.
Es ist toll, Fazit Harry Potter,
übrigens,
es ist toll.
Wenn wir gerade über, das ist jetzt auch nochmal ein Fun Fact. Ich habe vor allem mal, wo ich den siebten Teil fertig gelesen habe, habe ich mal weitergeschrieben ein bisschen. Das weiss ich auf meinem alten Laptop. Aber den habe ich eben leider nicht mehr. Ich weiss, ich habe von 5-6 Seiten noch weitergeschrieben, aber ich habe einfach nicht wollen, dass das fertig ist. Dann habe ich irgendwelche Sachen geschrieben, wie dann der Sohn von Harry an die Schule kommt und so.
Fanfiction?
Ja, voll, genau.
Aber
ja,
ich basically habe ziemlich gut getroffen, weil das ist ja genau das, was im Theaterstück passiert, wo man auch kann lesen kann, wo ich auch zu einem
Cursed das verwuschene Kind, ja.
Ja, genau, The Cursed Child, richtig. Hast du das gegeben?
Nein, noch nicht. Nee. Du schon?
Ja.
Ah, schon? Und?
Ja, hast du nicht verpasst. So, es ist... Ich
das kann, Theater, ich kann, oder was?
Ja, also nein, das Theater möchte ich noch schauen. Ich glaube, das Theater könnte noch cool sein.
Du hast das Buch. Ja, ich habe eben auch gedacht, Ben, Danny möchte mal das Theater, weil ich habe es eben schon gehört, das Theater sind sehr gut.
Das würde mich schon noch wundern. So. Aber das Buch, ich weiß nicht, ob es halt, es ist halt auch nicht als Buch geschrieben, sondern es ist wirklich als Theaterstück geschrieben. Oder? Und vielleicht war es ein bisschen das gewesen, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt da kann und sage, okay, cool, ich kann mich noch mega krass an etwas erinnern. Ich kann, wenn ich an die Harry Potter Bücher zurückdenke, habe ich so krasse Momente, wo mir einfach im Kopf innen geblieben sind.
Ja, aber ich glaube, das hat man schon mit dem Theaterbuch, also es hat schon so, weil es ja als, man sagt, glaube nicht Drehbuch bei Theater, keine Ahnung, wie man sagt. Aber auf jeden Fall, ja, wie du sagst, wahrscheinlich hat es einen größeren Impact, wenn du es als, ja, als Theater siehst, ja. Ja, voll. Ah ja, übrigens, Jossi, hast du das eigentlich auch mitgekriegt? Also, das ist, wir werden jetzt, glaube ich, jetzt noch nicht über Zukunft reden, aber nur, wenn wir gerade über verwuschene Kind geredet haben, anscheinend kommt 2024 oder 2025 noch etwas Neues. Aber man weiß noch nicht über was, aber ja. Ich sage, bei vielen Franchise sage ich, lass doch einmal Ruhe, aber eigentlich bei dem Universum will ich eigentlich immer alles sehen, egal was es ist.
Ich habe auch gehört, dass irgendetwas kommt. Und ich bin so ein bisschen, ja, ich hoffe, dass es etwas Tolles wird. Aber ich mache mir irgendwie auch mega Sorgen. Gut, im schlimmsten Fall macht es mir ja das, was da ist, nicht kaputt.
Nein, das, so, ich glaube, das geht auch gar nicht.
Aber ich würde, wenn, dann hätte ich gerne etwas, was mich wieder dort reinholt, wo ich nochmal kann so richtig mitleben und mitfühlen.
Ich weiß halt, ob es fast schon zu wiederholend ist, wenn jetzt eine Serie kommt oder ein Film über James und die, was in der Schule gewesen sind. Ich habe eben auch schon mal ein Gerücht gehört, vielleicht irgendwie wie eine Comedy-Sitcom oder etwas vom Department sagen wir auf Deutsch? Ministerium, oder?
Das Ministerium, das Zauberei-Ministerium.
Eine Komödie quasi, wie die einmal zu den Muggels gehen, weißt du, wenn da irgendwie wieder ein Scheiß passiert oder so. Vielleicht wie ein bisschen Office als Sitcom, das könnte irgendwie auch noch funktionieren, weißt du? So.
Ich kann mir vorstellen, dass es könnte funktionieren, ja, voll. Ich glaube, die komödiantischen Punkte könntest du gut ausarbeiten, aber, in eine Serie bauen. Spätestens seit WandaVision bin ich völlig offen für alles, was in der Serienwelt passiert. Also,
okay, das habe ich noch nicht gesehen.
Oh,
nein, ja, ich möchte es nicht über Marvel, aber ich bin noch nicht so Marvel.
Ah, okay, gut. Dann gehen wir gerade weg von dem Thema. Nein, also ich...
also nichts dagegen, gell? Mir ist einfach, als wenn es viel geworden. Das ist so
okay, meine Aussage. Ja, das ist verständlich, ja. Nein, ich habe davon gehört, dass wieder etwas kommen sollte, aber ich glaube, auch dort ist das Potenzial überhaupt nicht mal ansatzweise ausgeschöpft. Und wir haben... Auch dort kann man wieder Parallele zu Star Wars ziehen. Wir haben am Anfang die Skywalker-Saga gehabt, die im Filmformat sind, im Fernsehen sind, im Kino sind. Aber in Summe, was sich seit den 70er Jahren bis jetzt an Comics, an Games, mittlerweile an Serien, alles noch drum umgebaut hat, das ist schon ein riesengroßes Universum, das komplett unabhängig von der Skywalker-Saga kann funktionieren, ja, oder? Genau. Und genau das sehe ich eigentlich auch bei Harry Potter. Das hat das Potenzial. Sie haben ja schon mal ein bisschen angefangen damit, mit wie hat es geheißen?
Tierwesen.
Ja, genau, fantastische Tierwesen. Muss aber ganz ehrlich sagen, bin dort nicht so hooked. Es hat es nicht geschafft, mich so komplett reinzuziehen. Meine Theorie ist, dass es nicht mit Hogwarts in dem Sinn zu tun hat. Ich glaube, etwas von dem, was du vorher schon gesagt hast, was mir aufgefallen ist, dass es für dich wie ein Heiko ist. Und das habe ich mit Hogwarts immer verbunden. Die Gang, die Stege, die sich bewegen, dass plötzlich findest du wieder irgendeinen Raum. Das ist für mich ganz ein wichtiger Aspekt von dem ganzen Harry Potter Franchise, weil ich liebe es, mich dort als Zuschauer durch die Gang zu bewegen. Und das hat mir dort ein bisschen gefällt.
Ja, voll. Ja, aber das mit dem Raum bewegen und so, das können wir dann vielleicht bald im Game.
Ja, wo übrigens wahrscheinlich verschoben wird auf 2023. Merci auch für den.
Ah, was?
Ja, voll. Also es ist, ich kann dir jetzt noch nicht sagen, ob es schon definitiv so ist, aber das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es auf 2023 könnte verschoben werden. Oh.
Übrigens an alle Zuhörer, wir reden dann von, wie heisst jetzt Hogwarts Legacy oder Hogwarts Mystery?
Hogwarts Legacy, genau, ja. Oh, warte, ich habe jetzt gerade, also, look, ich habe jetzt in Echtzeit live hier offizielle Website bestätigt, Release-Zeitraum. Nachdem vor kurzem die Aussage von einem Podcast-Host auf einen Release im Jahr 2023 hingedeutet hat, gibt es jetzt offenbar Entwarnung. Die offizielle Website Wizarding World, wo alles rund ums Harry Potter-Universum beherbergt, hat ihr das mal vor dem Podcast gewusst, hat in einer Aktualisierung bestätigt, dass Hogwarts Legacy noch 2022 soll erscheinen. Okay, Fehlalarm. Kommt doch noch 2022.
Ja, dann machen wir dann nochmal einen Podcast und reden dann über das Game.
Ja, ich bin so heiß drauf. Ich bin wirklich heiß drauf. Also, ich habe ja hast du die Games gespielt früher?
Ein bisschen. Immer wieder einmal ein Teil auf der PS3.
Ja.
Dazumals noch. Aber ich habe nicht alle gegamed. Ich habe jetzt gerade Erinnerungen, glaube ich, an Orden des Phönix oder irgendeins habe ich mal recht gegamed.
Ja.
Es hat ja immer wieder, weißt du nicht, jetzt Lego hat es ja auch noch gegeben.
Ja, genau.
Ja. Ja, aber weißt du, von den anderen, aber ich habe ein paar angefangen und wieder abgebrochen. Ich weiß nicht, ich bin nie so richtig warm gekommen mit allen.
Ich habe auch nicht alle gespielt, ich habe den ersten gespielt auf PlayStation 1. Und das ist natürlich damals schon ein also es hat meinen Kopf in die Luft gesprengt, wie ich mich habe durch Hogwarts bewegen und die Bohnen sammeln und mit dem Dumbledore reden. Und das ist also für mein kleines 10-jähriges Hirn fast schon zu viel gewesen. Mir hat es den Grind weggesprengt. Ich habe das so krass gefunden, mich können dort innen zu bewegen, Teil sein von dem Ganzen. Und die späteren Teile sind dann aber eher schon fast ins Shooter-mäßig reingegangen, also auch ernster geworden sind, anhand von der Story, die es halt hergegeben hat. Was ich ein bisschen überrascht bin, dass es nie gegeben hat, ist ein MMORPG.
Was ist das?
Ein Online-Rollenspiel. Habe ich, glaube ich, nie eins gesehen. Weißt du, so World of Warcraft oder so.
Ah, dass du quasi wie andere Leute battlest. Sorry, eben,
genau.
Du weißt, ich bin nicht so tief im Game drin.
Kein Problem.
Ich bin eher Film fasziniert.
Ja. Nein, es hat von EA sollen, ein Harry Potter MMO, also Multimassive Online Roleplaying Game, rausgekommen. Das haben sie dann aber wieder gestrichen. So. Ja. Ich weiß nicht, wenn das jetzt rausgekommen ist. Ja, leider. Ja. Aber ich hatte voll Bock, jedenfalls. Ich hatte mega Bock, mich wieder auch aktiv durch die Welt durch zu bewegen. Und ich glaube, gerade heutzutage, wo wir technisch solche Schritte gemacht haben, das Potenzial ist unglaublich. Auch zum Geschichten erzählen. Auch zum kleine Geschichten erzählen. Auch zum, ja, deine Geschichte erzählen innerhalb von dem Universum, sage ich mal.
Ja, voll die eigene Geschichte. Weil wir haben ja alle die ganze Zeit auf den Brief gewartet.
Wir haben alle die ganze Zeit auf den Brief gewartet. Ich warte immer noch, genau.
Wann kommt der endlich? Heiland sagt. Aber, komm, wir können doch wirklich so machen, wenn das Game mal draus ist, können wir dann nochmal über das reden und gehen wir nochmal zu den Film zurück.
Unbedingt, machen wir.
Also zu den Büchern. Ja, wenn wir gerade hier bei den Häusern sind, was hätten der 10-11-Jährige Andy immer wollen sein?
Der 10-11-Jährige Andy ist der völlig Mainstream Gryffindor-Fan gewesen. Das sind die Mutigen, die Coolen gewesen, die haben eine Loyal-Symbolik einer von ihnen wollen sein. So. Und du?
Natürlich das erste Mal irgendwie auf Gryffindor. Aha. Aber jetzt, wenn ich älter werde und was ich halt auch selber besser kennengelernt, also ich bin zu, und das sagen auch Leute, die in meinem näheren Umfeld sind, Harry Potter ist ein Thema, wo ich sehr viel darüber rede. Hufflepuff. Also ich wäre von meiner Charaktereigenschaft bin ich mir fast 100% sicher, dass der Hut mich zu Hufflepuff wählen will.
So ein Loyaler.
Ja, voll loyal. Also loyal, ruhig, ich probiere allen zurecht machen. Ich bin sehr ein fairer Mensch, ich möchte immer Gerechtigkeit, das sind alles so Sachen, wo ja Hufflepuff steht, das ist immer so ein bisschen. Weißt du, über Hufflepuff reden wir so ein bisschen über Slytherin, dann Ravenclaw sind einfach die Schlauen, Gryffindor sind die Coolen und Hufflepuff sind so ein bisschen einfach der Rest, aber das ist ja gar nicht so. wir lernen zwar nicht so viele Hufflepuff-Leute kennen, aber zum Beispiel auch der Diggory. Der Diggory ist so ein mutiger Typ, der Cedric Diggory. So ein mutiger, auch ein ehrgeiziger, aber eben auch trotzdem im Herzen so ein loyaler, wie er auch zum Harry tut. Ja, sind eben nicht nur einfach die lieben Blöden, sondern sie können auch mutig sein. Also,
ja, ich denke.
Jetzt klingt wahrscheinlich wie eine Mutter, die den Sohn erfahren hat, dass er zu Hause
Ich denke, das hat generell viel Potenzial. In den Filmen ist das noch recht kurz gekommen mit den einzelnen Häusern. Auch in den Büchern, muss ich sagen, dort schon mehr erwähnt, aber auch dort, die gehen nicht wirklich extrem in die Tiefe, weil halt einfach der Harry Potter, Gryffindor und die Antagonisten halt, Slytherin, die zwei sind die zwei.
Und der Love Interest, der Ravenclaw, dann.
Ja. aber ich glaube auch dort, aus der Entstehungsgeschichte von diesen ganzen Häusern.
Über das könnte man eben zum Beispiel auch eine Serie machen.
Genau, da könnte noch sehr viel passieren. Ich fand auch Slytherin extrem interessant. Auch die Abkehr vom Salazar Slytherin, seine Abkehr von den anderen Häusern. Ich glaube, das hat sehr viel Potenzial. Mhm. Übrigens ist meine Tochter Snape-Fan und findet Slytherin cool.
Wenn sie Snape-Fan ist, ist sie mir sympathisch.
Ja, voll. Allgemein, Snape finde ich
und so Alan Rickman, das muss man schon sagen, rest in peace.
Oh, ja, ich habe jetzt den Film auch nochmal geschaut und wie er den Charakter redet, das flüsternde, bedrohliche, leislige, aber immer so latent gefährliche, das finde ich so geil.
Und ja, und auch der kommt, das sehen wir jetzt, das sieht vielleicht deine Tochter, also nicht, sie ist, aber weißt du, man sieht es vielleicht noch nicht, aber wir als Erwachsene merken bei ihm halt, er hat Lily über alles geliebt, aber er hat den James über alles gehasst.
Ja.
Und der Harry ist ein bisschen beides.
Also der Harry ist die Bouillabaisse von seinen Emotionen, den Eltern gegenüber, ja.
Ja, voll. Weil er möchte ja nicht, er möchte ja, das merken wir ja dann am Schluss, oder? Er hat ja den Harry eigentlich immer wollen beschützen, weil er die Lily so liebt. Aber Harry seine Arroganz manchmal, oder halt, dass er immer will hat, dass er halt immer rausgegangen ist und die Regeln gebrochen hat, das hat ihn halt so an den James erinnert und darum hat er halt so gehasst. Und der Konflikt im Snape spürt man irgendwie.
Ja voll, also vor allem in den späteren Teilen dann. Aber es ist ja trotzdem immer so ein bisschen ein Tauziehen gewesen, auch als Zuschauer, ein Mitraten, okay, auf welcher Seite steht er jetzt wirklich? Und das haben sie auch von Anfang an schon saugeil aufgebaut mit dem ersten Quidditch-Match.
Ja, das ist auch wieder Foreshadowing. Das ist auch
genau, richtig. Und du hast immer die Ambivalenz in dem Charakter. Und ich glaube, er ist auch so angelegt, dass das durchaus hätte passieren können, dass er die Seite nochmal gewechselt hätte. Wenn in ein paar starke Faktoren noch reinkommen werden. Und das finde ich, die Ambivalenz zwischen ja, von ihm und dem Balanceakt zwischen beiden Fronten zu agieren, weil er ja sehr lange auch immer noch mit dem Voldemort zu tun hat. Und so als quasi als Doppelagent agiert. Und auch, was mich zum Dumbledore bringt, wie fucking genial muss sie, dass du das alles so durchdenkst, inklusive mit wer wird mich töten, damit alles so auskommt, das ist doch crazy. Der Dumbledore ist so eine krasse Figur. Ist so ein
ernst. Jetzt kommen wir zum einen von meinen zweiten, dritten eindrücklichen Moment. Dumbledore sind tot in The Half-Blood Prince. Und haben wir schon über Charakter geredet? Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, hast du echt die Reunion geschaut oder nicht?
Ja.
Gut. Dort haben wir auch nochmal den Tom Felton ist ja nochmal zum Wort gekommen und den Malfoy. Und ich nachher heute auch noch ein bisschen über Malfoy sein, über Charakterentwicklung im Allgemeinen. Aber wir wollen ja auch den Film durchgehen, ein bisschen an Charakter. Und ich auch noch ein bisschen über den Malfoy reden.
Ja.
Weil, jetzt, über das Buch können wir dann auch noch reden, aber wie der Tom Felton ihn spielt, jetzt zum Beispiel eben dort in dieser Schlüsselszene auf dem Turm da oben, der Konflikt in ihm, du spürst den einfach so krass, dass er ist auch noch ein 17-jähriger Bub. Aber durch seinen Vater und weil er seinem Vater so getrimmt worden ist, kommt er plötzlich in eine Welt rein, wo er eigentlich gar nicht sein will, weil er irgendwie eben halt auch noch ein junger Erwachsener ist. Und du siehst das so, wie er Tränen in den Augen hat und wie alle ihn drängen und er kann das einfach nicht. Und das. Es ist.
Was man dort
hat, ist.
Der Dumbledore ist für alle Häuser, für alle dort drinnen ein unglaubliches Vorbild.
Alle ja, für den Malfoy.
Ja, voll. Also man sieht natürlich den Malfoy von Anfang immer als den Antagonist und als das Gegengewicht zum Harry, was auch braucht, damit Harry, Ron und Hermine können ein bisschen scheinen, blöd gesagt. Und unter all dem darf man aber nicht vergessen, dass er auch, wie du sagst, ein 17-jähriger Schüler ist, wo jetzt der Vorstoß sein Vorbild und einer von den mächtigsten und wichtigsten und grössten Zauber in dem Universum Platz machen. Und das ist emotional für ihn krass. Für die Zuschauer. Das ist sehr heftig in dieser Situation in der Stunde. Und der Konflikt, den du hast zwischen deinem Vater recht machen, zwischen dem Risiko, das du trägst, weil dort dahinter ja die ganzen Todesser und schlussendlich der Voldemort stehen, die sich an deiner Familie werden rächen wollen und an dir, wenn du es nicht machst. Und zwar auf sehr krasse Art. Gleichzeitig hast du aber vielleicht auch noch dein eigenes Gewissen, das das gar nicht will. Weil dort noch viel mehr zwischendrin sind, als einfach nur, ich bin der böse blonde Malfoy, hey, das ist...
Ich glaube, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, sorry, dass wir drin geredet haben, aber nur gerade, es ist ganz gut. Ich glaube, bei Malfoy merkt man immer ein bisschen, ab so am 6., 7., am 6. Teil ist er dort, glaube ich, wo er auch das Kabinett, und man merkt, dass er immer mehr zu den Todesser kommt, aber man merkt so wie ein bisschen, am Anfang hat er hat einfach nur wollen, weil er halt ein bisschen reicher ist als die anderen und ein bisschen mehr, weil er halt reinblut ist, er ist einfach wie ein Bully gewesen. Er hat wie gemobbt. Und er ist einfach böse. Und er wollte so sein. Aber plötzlich hat er gemerkt, ich werde so. Und plötzlich hat er gemerkt, vielleicht will ich das gar nicht. Und der innere Konflikt, obwohl er nicht der Hauptcharakter ist, du kriegst es so, einfach nur so, wenn er sich auch entwickelt und so, kriegst du es so mit, dass er eben plötzlich geht es ihm vielleicht wird schnell und wird weit. Weil er will ja gar kein Mörder sein, eigentlich. Oder kein, weißt du, was ich meine?
Ja, sicher. Er ist einfach ein Bully, grundlegend, ja. Einfach aufgrund von seinem sozialen Status. Sein Vater hat ihm einfach mal im ganzen Quidditch-Team neue Besen spendiert. So. Also er hat die Möglichkeit gehabt, sich gut zu positionieren und hat das auch sehr gerne ausgenutzt. So, das ist Zeug, das passiert auch bei uns Alltag, so in unserer Welt.
Ja, aber dann ist eben der Schritt gekommen, das ist ihm einfach zu schnell und zu weit gegangen.
Ja, sicher, weil natürlich die Geschichte parallel weiter passiert. Voldemort wird mächtiger. Sein Vater ist ein ihm sehr nahestehender Todesser. Also ist klar, dass du in seine Fußstapfen treten sollst. Und ein Teil von dem Ganzen sein.
Und das Hauptquartier ist, glaube ich, auch bei Ihnen daheim, oder? Von der Todesser. Ich glaube, bei den Malfoys,
ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher im Fall.
Aber ich glaube schon.
Aber ich glaube, irgendetwas läutet jetzt ganz weit hinten im Kopf, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ich auch nicht, aber ich glaube, sie sind nochmal im 6., 7. Teil viel bei Ihnen daheim.
Malfoy ist auch ein guter Punkt, wenn man um das Acting von diesen ganzen jungen Darstellern schaut. Also eigentlich ja, alle.
Das haben wir auch aufgeschrieben als Frage.
Wie krass sich die eigentlich entwickelt haben, wie gut, dass die Schauspieler geworden sind am Anfang. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, mit Kids zu arbeiten, den ganzen Tag. Die Schauspieler.
Aber das hat die Reunion so schön gesagt, nicht?
Ja, voll. Und ich finde, dort ist mir auch krass aufgefallen. Wie die schon im ersten Teil habe ich die schon mega mögen, wie die geschauspielert hat.
Ja, ich fahre jetzt mit Reunion. Habe ich jetzt nochmal gemerkt, dass sie vor allem mit Rupert Grint mitgehen. Ich finde, von diesen drei, er hat es am souveränsten gemacht. Ich habe das Gefühl gehabt, bei meinem kleinen Rupert, ich rede jetzt eben aus der ersten Teil, vor allem, wenn man auch die Behind the Scenes und so sieht, ich habe das Gefühl, er war am natürlichsten gewesen vor der Kamera. Er hat sich wie am wenigsten verstellt. Und Emma Watson und Daniel Radcliffe. Und ich sage das nicht, ich meine, das sind Kinder gewesen. Ich sage, jetzt nicht böse, aber das ist eher ein bisschen mehr auswendig. Sie haben es auch super gemacht, weißt du, ein bisschen mehr auswendig. Und beim Rupert und auch beim Tom Felton, wo der Draco gespielt hat, ist es noch natürlicher gewesen, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist auch, da gibt es eine ganz geile Geschichte dazu. Und zwar hatten sie alle drei, also der Daniel Radcliffe und Rupert Grint und Emma Watson, hat alle drei so einen Aufsatz über ihren Charakter geschrieben.
Ja, das ist geil.
Genau, der Harry hat es gemacht und Emma hat, glaube ich, einen 6-7-seitigen Aufsatz geschrieben, weil auch die ist so, also das ist, glaube ich, so eine Bücherwurm, so wie man hört. Und der Rupert Grint hat es nicht gemacht. Er hat einfach nichts gemacht. Ich fand, ja, der Ron hat es auch nicht gemacht. Aber, sagen, okay, und, du bist einfach und, der Charakter.
So. Ja, und du musst vielleicht der Regisseur vom dritten, der Alfonso Cuarón, hat das ja wählen. Und er sagt dann, er hat dann das alles gewesen, was er wollte wissen über den Ron. Mehr hätte er gar nicht müssen wissen, um ihn zu inszenieren. Weil er hat gewusst, ja, das ist ja genau der Ron, weil
das
genau
das Bild gemacht. Das ist voll gut.
Ja. Das ist auch so. Übrigens bei der Reunion und wie es mit der Jungdarsteller schafft, einer, der das sehr gut gemacht hat, wo aber mein least favorite, vielleicht können wir noch über den Film, der es am schlechtesten umgesetzt hat, aber der Regisseur vom vierten Teil, der Mike Newell heisst er, glaube, der hat ja recht gut mit den Kindern geschafft. Und ja, der vierte Teil habe ich immer am schlechtesten umgesetzt gefunden.
Der vierte Teil ist am schlechtesten umgesetzt gefunden? An was, anhand von was machst du das fest?
Ich finde, der vierte, soll ich jetzt mal schnell aus, also, soll ich, also, der vierte Teil ist das Buch eines von meinen Top 3 Büchern, glaube ich, oder Top 2 oder 3. Ich liebe das dritte, eben, ich bin jetzt das vierte Band, ich bin jetzt schon wieder dran, und eben, wie du sagst, ich bin wieder voll reingezogen, ich habe noch nicht so lange angefangen, und ich bin jetzt schon, ich bin schon die Hälfte wieder, ein bisschen mehr als die Hälfte. Weil du bist so reingezogen, ja, und habe immer vor dem Schlafen, ich sage immer noch so vor dem Schlafen ein Kapitel, und nachher sind es etwa 3 Kapitel. Und eben wie das Ganze aufgebaut ist mit dem Weltturnier, was ich vorher gesagt habe, wo die Todesser zuerst mal kommen, nachher schon an das Tri-magische Turnier. Und ich finde einfach, im Film nimmt viel zu viel Zeit für Spektakel und auch für das mit der Twini und mit Pubertät zeigt er zwar, aber was mich jedes Mal nervt, ist dort bei der ersten Challenge gegen Drachen, dass das der Drachenkampf dort über ganz Hogwarts, das nimmt so viel Zeit weg. Und ich finde einfach, die 3-4 Minuten, die du da drin tust, könntest du ein bisschen mehr von dem Turnier zeigen oder das Ganze sich aufbaut, die Atmosphäre. Wenn du nur den Film siehst, kriegst du die prickeln, also die tense Atmosphäre, wo das jeder in sich hat, weil jeder weiss, okay, das dunkle Mal ist wieder da oben gewesen, jetzt kommt vielleicht wieder etwas, das kriegst du gar nicht so in den Film mit, weil nachher ist nur so ein Spektakel wegen diesen Kämpfen mit den Drachen und unter Wasser. Ich finde, da ist einfach der Fokus viel zu fest auf Spektakel gewesen und das ganze Thema, dass es halt blockbusterig ist. Weißt du, was
ich meine? Ja, völlig, völlig. Ich glaube, das ist auch der Grund, gerade auch unter anderem der Blockbuster-Gedanke ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel die Quidditch-Meisterschaft, Weltmeisterschaft so kurz gekommen ist.
Ja.
Die sind in den Büchern, das ist richtig, das ist ein Thema da drin. So, die grossen Spieler und Nationen. Ich meine, es gibt sogar ein Buch, Quidditch im Wandel der Zeit, wo man kann kaufen. Ja. Das habe ich nicht durchgelesen. Also, das Quidditch ist ein Ding. Und in dem Buch, oder allgemein in den Büchern, wird es leider immer relativ schnell wegsnackt. Da muss man auch sagen, okay, ich meine, das ist ein Film, der muss in was, 2,5 Stunden, plus minus, muss der funktionieren. Mhm. Und muss durchführen. Von dem her verstanden ist bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich glaube, es wäre gerade in dem Teil cool gewesen für die Tiefe, für das Feeling von der Welt. Da bin ich völlig bei dir. Was dort, was im vierten Teil mir negativ aufgefallen ist, ist, dass der Vielsafttrank wieder gebraucht wird. Wo der das erste Mal gebraucht worden ist, haben sie die Stimme müssen verstellen. Weil der Vielsafttrank zwar den Körper verändert hat, aber nicht die Stimme. Mhm. Wo aber der Alistair, der Mad-Eye, der redet die ganze Zeit mit seiner Stimme, auch wenn es nicht der Mad-Eye ist. Weißt du, was ich meine? Also, in dem Teil wird die Stimme vom Vielsafttrank auch beeinflusst.
Ja, aber ich weiß gar nicht, ob das in den Büchern anders ist. Ja, das geht, ja. Das sind halt wieder Details, da merkt man vielleicht, dass wir Fans sind. Weil, interessant ist jetzt nur schnell, eben, dass jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, das finde ich cool, wir hängen uns jetzt von Film zu Film und halt an anderen Sachen. Ich finde zum Beispiel im vierten Teil, viele Leute, die halt Bücher nie gelesen haben, ist der vierte Teil, glaube ich, einer der Lieblingsteile. Also das habe ich vielleicht schon ein paar Mal gehört, dass so der dritte und der vierte wird relativ viel genannt.
Ja, würde ich sogar wahrscheinlich bei mir auch so unterschreiben. Also der dritte sicher.
Wer ist denn bei dir der least favorite von den vier? Oder was findest du am gibt es bei dir nicht irgendetwas, was dich auch ein bisschen fertig gemacht hat, weil du den Bücher viel cooler gefunden hast und nachher die Umsetzung?
Das war mehr punktuell gewesen, zum Beispiel im zweiten Teil, wo sie die einzelnen Räume durchgehen, um an Spiegel Närhegeb wiederzukommen. Ist das im ersten Teil?
Erster, ja. Meinst genau. du...
dann müssen sie das Schachspiel machen, müssen mit dem Quidditch-Besen den Schlüssel holen.
Mhm. Und sind wir noch in einem Raum und ein Rätsel lösen, wo die Hermione ihre Challenge ist.
Und in den Büchern
ist das
ein Trank, genau, ein Trank, wo der Harry dann nimmt, damit er durchs Feuer kann laufen. Ja, das okay. Fehlt. Und der Bergtroll, was es ist, fehlt auch. Für mich sind so punktuelle Sachen, die sie ausgelassen haben, die für mich kleine Downer sind.
Also weniger die Umsetzung von einem Film.
Ja, voll. Ich habe es ein bisschen schade gefunden im letzten oder vorletzten Teil, wo sie dort draußen am Zelten sind, weil sie auf der Flucht sind und Hermine die Umgebung verzaubert, dass man sie nicht sieht. Das habe ich ein bisschen schade umgesetzt gefunden.
Das finde ich aber zwar wieder geil.
Ja, der Moment selber, ja, aber. Also, warte, ich muss mich rausholen. Die Bindung zwischen Ron, Harry und Hermine ist in den Büchern so viel tiefer beschrieben teilweise, dass es mir dort weniger krass vorkommt, wo sie auseinandergegangen sind und wieder zusammengekommen sind. Das hat mich in den Büchern viel mehr auseinandergerissen. Wobei, in den Büchern war es, glaube ich, so, dass der Ron nicht retourgekommen ist, weil er sich verlaufen hat schlussendlich.
Schon?
Bin ja, nicht sicher. Ja, ich glaube schon. Ah, ja. Wieder zum Ron passen, wieder so.
Das ist halt zu wenig dramatisch, darum ist es halt
im Film. Ja, voll, ja. Nein, aber ich kann jetzt nicht sagen, okay, etwas hat mich komplett abgefuckt und darum... Okay.
Ist wirklich ja, bei mir auch nicht, weißt du, ich finde das halt auch so mühsam, weil es gibt ja auch wieder die Leute, die sagen, die Bücher sind viel besser, klar, eben wie wir jetzt auch schon 100 Mal gesagt haben, hast einfach mehr Zeit. Aber bei mir ist halt wirklich der vierte Teil, weil ich das Buch so abartig liebe. Einfach, aber zum Beispiel eben das, die Graveyard-Szene dort am Schluss, die finde ich natürlich Weltklasse umgesetzt wieder.
Sehr.
Aber eben nur schon, eben das sind einfach die kleinen Sachen, wie das mit dem Drachenkampf und so, das nervt mich jedes Mal, wenn ich den Film schaue.
Ist übrigens der vierte, ist der erste Teil, wo der John Williams den Sound nicht gemacht hat.
Ach schon, das habe ich nicht.
Voll. Der John Williams hat in Teil 1 bis 3 die Filmmusik beigesteuert. Vierte nicht.
Das ist im Unterbewusstsein auch.
Ja, also es ist das Gesamtkonzept. Also, das Gesamtkonzept ist ein guter Punkt. Für mich funktionieren die Bücher so wie die Filme. Wenn du mal voneinander wegnimmst, beide als Gesamtkunstwerk funktionieren von A bis Z. Es gibt nicht einen Film, wo ich sage, okay, das ist jetzt ein Downer, wie jetzt bei, keine Ahnung, nehmen wir Matrix jetzt mit dem vierten Teil, wo ich sage, ein voll geiler Film, ein actionmäßig gut umgesetzter Film, ein schwieriger Film und what the fuck ist das gewesen? Das ist nicht so eine, weißt du, macht so einen krassen Peak auf und geht ab, sondern es ist konstant geil gemacht. So.
Es hat immer wieder ein bisschen Ausschläge, genau, aber es ist genau. Konstant.
Ich habe mir wirklich generell in den Film halt einfach ein bisschen mehr Tiefe gewünscht. Zum Beispiel haben wir dort im zweiten, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, wohnt der Harry über einen längeren Zeitraum im tropfenden Kessel, glaube ich, heisst. Wohnt er relativ lang drinnen, bevor die Schule wieder losgeht.
Genau, Leaky Cauldron heisst auf Englisch, ja.
Ja, genau. Und im Buch, im Film innen, ist das, hat er überhaupt gepennt? Hat er sein Zimmer gehabt? Es hat ausgesehen, es wäre eigentlich Nacht geblieben und wäre
weitergegangen. Ja, man hat halt schnell die Szene gezeigt mit dem Buch. Wo da.
Ja, genau.
Ja, aber er lebt ja dort, er geht ja immer wieder den Besen anschauen und so, zum Quidditch laden und so.
Ja, voll.
Ja, gut, aber weißt du, das ist jetzt wieder aber etwas, wo ich verstehe, dass das nicht reinschneidest.
Ja, sicher, ich verstehe es. Natürlich, also, gell, ich verstehe, warum es gemacht ist und es ist okay. Es ist nicht so, dass ein Film etwas. Es macht ihn nicht schlechter. Ja. Aber ich finde, es wäre geil gewesen, dort noch mit Tiefe reinzubringen. Was macht denn Harry den ganzen Tag dort, außer dass er halt Pausen anschaut und die Zeit, bevor endlich wieder in die Schule kommt, wo ja sein daheim ist, wo er mehr als daheim findet als alles andere.
Ja. Das wäre jetzt. Ja, voll. Jetzt wäre es gerade interessant, wenn jetzt noch jemand da hocken würde, der halt Bücher nie gelesen hat.
Ah, ja, gell?
Das ist halt der Milo zum Beispiel, der hat Bücher nie gelesen, aber ja noch.
Schade.
Ja, voll. Aber jetzt nochmal, ich habe mir ein paar Fragen noch notiert. Ich wollte auch noch fragen. Wir haben schon über den Malfoy geredet, aber was hast du das noch für eine Figur, die du gefunden hast, die sich recht entwickelt hat oder wo du immer ein bisschen mitgefiebert hast? Hast du sonst irgendwie eine Figur, wo jetzt vielleicht abgesehen vom Trio?
Also entwickelt ist schwierig, weil die meisten erwachsenen Charaktere, die ich cool finde, die sind schon gefestigt. Die
werden ein erwachsener Charakter gewesen? Oder was? Einfach ein Charakter, den du immer cool gefunden hast oder mitgefiebert hast?
der Lupin, der Sirius sind zwei, wo ich immer sehr mitgefiebert und mitgefiebert habe und Angst hatte, dass ihnen etwas passiert, weil sie halt so das, sie sind Rebellen, sie stehen auf gegen etwas, es fuckt sie etwas ab, sie bauen damit, sie bauen ein Gegenwehr auf und sie kämpfen für etwas. Und gleichzeitig wollen sie den Harry schützen, weil der Harry ein Teil von ihrer Vergangenheit ist, von ihrer Geschichte ist, weil ihre beste Freund so der Vater oder ihre besten Freunde die Eltern sind vom Harry. Das sind zwei Charaktere, die mich so unglaublich mitgenommen haben. Auch das Väterliche, auch das. Das ist etwas, was ich bei mir gemerkt habe. Ich habe viel aus der Beziehung von ihnen und dem Harry mitgenommen, weil das ist etwas, was mir etwas gefährlich hat, so in dem Alter oder früher halt die väterliche Beziehung. Und die habe ich dort extrem aufgezogen. Das hey, du bist jemand, der auf dich aufpasst, der für dich einsteht.
Ich kann von genau mitgehen. Eben, das habe ich ja vorher auch schon angesprochen, aber dass du immer in die Welt gehst. Und das ist wie, wenn eben, wenn jetzt ja nicht zu tief über familiär oder so, aber eben, wenn irgendetwas nicht gut ist oder irgendetwas hat dir ein bisschen wie gefehlt in den Büchern, hast du es wie gehabt. Genau. Und das ist eben genau das Interessante. Dann hat jeder ein bisschen einen anderen Charakter, wo er aufschaut oder wo er mit, wie dir ist jetzt halt der Lupin und der Black gewesen. Und bei mir auch immer eher der Black. Aber wenn du zum Beispiel den Lupin ansprichst, einer der schönsten Momente ist ja, der Harry wird ja am Schluss auch noch Götti vom Kim, vom Lupin und von Tonks. Und das, das ist so wieder so etwas Schönes und da schließt sich irgendwie der Kreis. Und,
das ist wunderschön, ja, voll.
Ja, voll.
Auch das Kind in Zeiten von dieser Unsicherheit, von dem Kriegszustand, wo wir eigentlich davon reden müssen. Und wo dann gleich symbolhaft wieder für Hoffnung und fürs Neue steht und für die Zukunft steht, ist mir das schon ein bisschen gänsehautmäßig eingefahren, so, muss ich schon sagen. Aber sonst, ich glaube, das sind sicher die Charaktere gewesen, die mir am meisten im Positiven eingefahren sind. Der Dumbledore ist natürlich auch eine krasse Figur, eine tolle Figur, wo man sagen, aber der steht für mich schon fast ein bisschen über allem.
Habe ich ja gerne sagen, also, den musst du nicht über den, das ist wie,
ja,
der
voll.
Ist halt da.
Genau. Ja. Wer wäre es bei dir?
Also bei mir wäre es jetzt eben vor Entwicklung und so, ich habe natürlich auch Erwachsenenlebens, aber wenn, nur schon einer, wo ich halt den Neville, finde ich halt eine tolle Entwicklung. Dort finde ich auch den Schauspieler, der es gemacht hat, mega gut, Matthew Lewis. Beim Neville finde ich auch einfach so toll, auch mit dem Foreshadowing. Ich glaube, das kriegt man eben in den Filmen auch nicht so mit. Eben, ich weiß nicht, wenn man die Bücher nicht kennt, aber wie zum Beispiel der Moody, der Alistair Moody zeigt ja im vierten Teil die drei unverzeihlichen Flüche. Mhm. Und wie wir ja alle leider wissen, Neville seine Eltern, Frank und Alice, sind ja gefoltert worden von Bellatrix mit dem Cruciatus-Fluch. Und ich weiß gar nicht, ob es das im Film so ist, kannst du mir das gerne nachher sagen, aber im Buch ist es so, dass der Neville halt, dass ihm das völlig zu viel ist und dass er den Moody ihn dann quasi wie unter Fittich nimmt und ihm nachher mit ihm redet und glaube auch noch eine Pflanze schenkt oder ein Pflanzenbuch oder irgendwie etwas mit Pflanzen zu mir wieder aufmuntern. Darum, ich finde es eben so schön, wie bei ihm hast du aber jetzt das Gefühl, er wird immer stärker und am Anfang macht es dann halt hoher fertig seine Eltern, aber ich habe das Gefühl, sie hat noch eine Kraft aus dem und er will sie wieder stolz machen und das ist wieder ähnlich wie der Harry und es hat ja auch Leute gegeben, es gibt ja die Prophezeiung, das ist glaube ich im fünften, und die könntest du ja glaube ich auf den Neville drauf tun.
Könntest fast, es passt fast, das gibt die Theorie, dass der Neville der Auserwählte ist.
Ja, und er tut ja auch am Schluss einen Horcrux töten und ich finde das einfach so ein schöner Band und er ist ja auch im siebten Teil oder im sechsten Teil wissen wir ja, dass er von Dumbledore's Army, dass er die wie am Leben hebt, er und Ginny und Luna Lovegood. Und das ist einfach so toll, wie einfach aus dem kleinen, dicklichen Bub, wo immer alles vergessen hat, einfach ein Hero wird. Einer, wo ja vielleicht immer noch ein bisschen tollpatschig ist, aber er steht für etwas mit seinem ganzen Herz.
Und er geht immer wieder durch seine Angst. Also er ist, er ist tollpatsch so, aber er steht an in dem Moment, was ihn braucht, auch wo sie die Arme, Dumbledore's Army gründen. Und auch am Schluss beim Endkampf, Kampf um Hogwarts, die Schlacht um Hogwarts, ist er auch wieder dort und ist nicht er der die Brücke in die Luft jagt?
Da bin ich mir gar nicht sicher. Ja, aber er ist der, der sagt, dass du quasi der Harry Venus, also wie weiterlebt.
Ah, ja, genau, richtig.
Und Dumbledore's Army und so Sachen sagt er doch und nachher eben mit dem Schwert und so. Und und wie du jetzt gesagt hast, eben immer wieder zu seinen Ängsten, auch schon im ersten oder im zweiten Teil ist es ja, wo er seinen Kollegen im Pyjama dort entgegensteht und kriegt dann auch Punkte vom Dumbledore. Das ist ja auch so mutig. Er weiss, er hat keine Ahnung, wie er das machen soll, aber er sagt einfach, er kommt nicht da durch. Wir verlieren mit den Punkten, bleiben doch jetzt da. Und das ist so... Das ist ein toller Charakter.
Ja, voll. Ich finde es auch grossartig, wenn er von seiner Grossmutter oder wie heisst er, der Schreier, oder wie heissen die Dinger?
Boah, ich weiss es gar nicht.
Der Brief, aber... wenn du zugestellt bekommst, dich anschreit mit der Stimme von der Person, die er abgekriegt hat.
Weißt du, nur noch beim Neville hätte jetzt Rowling einfach einen Comic Relief, irgendeinen dummen, lustigen Charakter, aber das macht sie eben genau nicht, sondern sie schreibt auch einen starken Charakter aus ihm und das finde ich auch toll. Weil in anderen Filmen und Büchern wäre das einfach der dicklich
drauf. Ja, völlig, ja.
Nicht immer, das meine ich, gell, nicht böse, aber du weißt, glaube ich, was ich meine. Das sind einfach die, die halt Tollpatsch und der bleibt der Tollpatsch.
Ja, völlig, das hat sie aber generell in diesen Filmen nicht gemacht. Also sie hat, ich überlege jetzt gerade, aber auch ein Dobby, wo so ein bisschen Moment hat. Du hast, ich glaube, keine Figur, die einfach nur konstant als Comic Relief da ist dabei.
Nein, das ist nicht.
Die übernehmen alle eine Funktion, mehr oder weniger relevant, aber das ist kein Comic Relief, wie in vielen anderen Filmen.
Crap und Goyle vielleicht. Crap und Goyle vielleicht ein bisschen.
Ja, voll. Aber auch dort sehr dosiert eingesetzt. Also gerade so, dass es, okay, ist nicht jetzt wie bei einem Jar Jar Binks, wo du einfach das Gesicht willst, gegen die Tastatur hämmern, wenn der auftaucht.
Der nervt mich halt jedes Mal.
Aber ja, total. Sondern das ist kurz, punktuell eingesetzt, kurz witzig, funktioniert auch und gut ist. Übrigens, einer von den beiden ist mittlerweile MMA-Fighter.
Ich weiß ja, und der Einzige, glaube ich, im Knast gesehen worden.
Die haben ihre
Rollen. Ich weiß, ich kann immer nicht unterscheiden, aber der Grösser, wie du gesagt hast, ist der Grösser und Stärker von beiden ist im MMA-Fighter und der Dicklicher ist einmal im Knast gewesen, das weiß ich.
Krass.
Ich glaube, im Fall. Ich will eben, das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Wenn es irgendetwas weiß, was zuhört, dann bitte sind wir nicht böse, aber ich glaube, der ist Hooligan oder so irgendetwas in die Richtung und ja, voll. Oder Drogen. Ich bin mir gar nicht sicher, irgendetwas.
Oder Drogen.
Aber, hey, ja, noch an, jetzt sind wir ja gerade bei Charakter gewesen. Gibt es irgendeinen Todesser, der dir immer imponiert hat?
Ein Todesser, der mir immer imponiert hat?
Jetzt nicht, du weißt schon wer. Weißt du, man sagt keine grosse Figur, wo man nicht viel. Irgendjemand, der dir einfach imponiert hat, egal ob Film oder Buch.
Zählt der Snape?
Nee. Ich hätte zum Beispiel einen, mir hat der Greyback immer imponiert. Der Werwolf, der Todesesser ist. Fenrir Greyback heisst er, der hat ja mal Termine gefangen genommen.
Warte mal schnell, jetzt habe ich Blackout. Ich werde im Teil.
Muss schnell googeln. Fenrir Greyback heisst er. Den sehen wir nicht so viel, aber vor dem habe ich Todesangst gehabt, jedes Mal in Büchern oder im Film.
Ah, ja, ja, der ist sick. Voll, stimmt.
Der ist auch geil gespielt, ganz geil gespielt.
Oh, wow, stimmt, der hat jetzt voll nicht mehr, aber der kommt auch relativ spät in den Film, glaube ich. Der kommt erst bei Halbblutprinz oder so.
Ja, eben dort, voll dort, wo es die London Bridge und so kaputt nehmen.
Ja, voll, dort geht er, glaube ich, auch drauf dann irgendwie.
Ja, aber er ist auch noch, nein, er ist auch noch im 7. ist er auch noch dabei. Und dort, wo es Fuchsbau kaputt und verbrennen, weißt du?
Stimmt, da habe ich voll nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ja, okay, gut, der gibt er, ja, voll.
Den habe ich aber auch noch schnell erwähnen. Der ist jedes Mal, der macht mir heute noch Angst. Einfach vor dem hätte ich Panik, wenn ich den sehen würde.
Er hat ja den Remus Lupin gebissen.
Ja.
Voll. Nein, stimmt. Also ich war jetzt so, okay, wenn der Snape nicht zählt, dann...
Vielleicht halt Bellatrix Lestrange.
Ja, ist halt die waren mir jetzt im Kopf rumgespielt. Aber auch die Schauspielerin, die spielt das so geil. Die spielt immer so kaputte Rolle.
Ja, voll. Und dort ist einfach so schön gewesen, in der Reunion, dort der Daniel Radcliffe und Helena Bonham Carter, das Zusammentreffen von denen, das ist wirklich... Man kann nicht sagen, es ist ein Film, aber für mich persönlich hat sich das 1000% real angefühlt. Wie die einander Freude haben, um sich wieder zu sehen. Und
ja, ich glaube, die haben ein bisschen Sache gemacht miteinander vor der Kamera. Also, die haben es, glaube ich, schon gefühlt. Also es ist, für alle, ja, es ist natürlich auch für alle ein riesen Ding, es ist für zig Leute ein Sprungbrett gewesen. Und gerade für die jungen Schauspieler, die haben dort, ey, die haben mit dem Who is Who von der Schauspielergilde können arbeiten. Ich meine, stell dir vor, du bist ein Goof und nimmst wahrscheinlich noch gar nicht wahr, wer der gerade vor dir steht. Und kannst von diesen Leuten Tipps annehmen und von diesen Leuten lernen.
Das sagt er ja, von Gary Oldman hat er ja auch viel gelernt. Ja, und
ey, weißt du, wie es der Gary Oldman nennt mir so der Actors Actor, weißt du, das ist...
Leon der Profi.
Und ja, so. Mann, oh Mann, der Film. Mann, Leon, der Profi ist einfach Gold. Mittlerweile so retrospektiv recht unangenehm, wenn du denkst, so ein 14-jähriges Mädchen, wo der Typ, wo sie...
Ich hatte immer übrigens bei Leon, der Profi, etwas beicht, den erst, glaube vor 3-4 Monaten oder so das erste Mal gesehen.
Okay.
Ja, so eine Liste, eben, wenn jetzt Leute zuhören, die nur den Andy kennen, eben, wir haben ja einen Filmpodcast, und ich habe so eine Liste auf Letterboxd, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man so Filme bewerten kann, so ein Tagebuch, habe ich eine Liste, 100 Movies I need to see, und die möchte ich so wie... Jedes Jahr ist jetzt mein Ziel, ich habe die 22 gestartet, immer 20 Filme von dieser Liste zu schauen. Also Filme, die ich verpasst habe. Und dort ist eben auch Leon der Profi drauf gewesen. Und er hat noch funktioniert und ich habe ihn auch saugeil gefunden und ich verstehe auch, warum alle so gut finden. Neben der Gary Oldman ist super, aber wie du sagst, es hat einen kleinen faden Beigeschmack.
Ja, 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 voll. Ah, dort übrigens auch wieder ein kleiner Link zu Star Wars, weil Natalie Portman spielt Matilda.
Ja, voll. Ich sage aber, das ist... Ja, nein, logischerweise, das war ja 6-7 Jahre vorher. 7 Jahre.
Ja, ja, das ist eigentlich vorher gewesen. Ja, der ist, nein, viel mehr. Film, 4 Jahre mindestens.
Nein.
5 sogar vielleicht.
Leon, der Profi ist mit 94 rausgekommen.
Ja, und der erste Star Wars 99.
Ja. Ja, voll. Ja, Natalie Portman ist, ja, voll. Aber eben im Leon, der Profi ist schon ein bisschen fad, ja.
Ja, so ein Nachträglich ist schon schwierig.
Ja, was sind wir gerade gewesen? Bei den Todessern. Ja, yes. Eben für mich, ich sage immer, was ich aber auch geil finde, was auch in der, eben alle, die das noch nicht sehen, Harry Potter Reunion ist eine ganz grosse Empfehlung. Und da kommt eben auch der Lucius Malfoy, der Jason Isaacs, zu Wort. Und der sagt ja auch, der Tom Felton hat ja immer gesagt, der sei so böse gewesen, wenn der in seiner Rolle ist. Und nachher sei er wieder so lieb gewesen. Und der Switch als Junge, das ist noch schwierig. Er sagt ja, er sei ja mit dem Jason Isaacs Mummenblödler gewesen, Kamera geht an, und der packt die und ist böse, weißt du, so.
Ja,
und kann den Switch, und das macht einen grossartigen Schauspieler aus, und der List, Lucius Malfoy, das ist einer von meinen Hasscharakter, weil einfach so eine, weil es einfach ein Weicher ist, ganz einfach. Es ist ein Weicher und es ist ein Arschloch, und es ist ein richtiger Arschkriecher, aber wie der spielt und mit seinem toten Kopfstock, das ist richtig geil.
Er spielt das so, so schleimig. Also wenn der rückwärts läuft, rutscht er auf seiner Spur aus. Garantiert, dass...
Ja, aber ja, und in was mir jetzt gerade mit dem Besser einfällt, finde ich halt, wie das Maske im Film wegnehmen. Das finde ich richtig geil gemacht.
Ja, voll. Stimmt, ja. Ja, allgemein, wenn dann auch revealed wird, wer alles so unter diesen Masken steckt.
Ja, das ist interessant. Ich, das ist immer noch interessant. Ja,
mega.
Und ich habe das auch interessant gefunden. In den Büchern ist es nämlich so... Ich weiß nicht, wie es in der Film ist, aber in den Büchern ist es so, dass viele die Älteren sind von Schülern, die wir kennen.
Mhm.
Und das hat mehr als 12, 13-Jährige mir das Angst gemacht. Das ist ja vor allem einer mit denen in der Klasse, ist der Papa, der da am Voldemort zusammen schafft und so.
Das ist mir so eingefahren.
Crap und Gold sind ja Väter, sind ja auch dabei und so. Mhm. Jawohl. Es ist schon krass, wenn dann da revealed wird, ja.
Ja, voll.
Hast du noch irgendwelche Fragen? Wo du, oder eine Sache, wo du möchtest darüber schwätzen.
Ja, voll. Und zwar generell so ein bisschen die Antagonisten, sage ich jetzt mal. Nicht unbedingt Todesser, so, aber es hat ja sonst immer wieder zwielichte Charakter, ja. Unangenehme Charakter. Also unangenehm, es kann jetzt auch ein Gilderoy Lockhart sein oder so. Wer ist dir dort eingefahren?
Immer Dolores Umbridge.
Fuck, ja, nicht wollen. Mann!
Gut, ich kann jemand anderes sagen.
Ist gut, ist gut. Reden wir über Dolores Umbridge.
Ja, reden wir über sie. Nein, ich muss ehrlich sagen, also das haben wir im Fall übrigens gerade letztens kurz einmal angeschnitten in unserem Podcast, in Streamaway. Und auch habe ich mit meiner Partnerin einmal darüber geredet, die auch Harry Potter-Fan ist. Haben wir eben immer gesagt, ich habe nicht mehr Angst gehabt von ihr als vom Voldemort, aber sie ist einfach eigentlich eine Lehrerin und eine Person, wo dir hilft und für dich da ist und dich weiterbringen will. Und dass so eine Lehrerin so böswillig sein kann, hat mir schon recht imponiert. Und weil sie ist einfach nicht, du hast sie nicht können einschätzen, was sie als nächstes macht, weißt du? Die, wie sagen wir dem Wort, wo ich gerade suche, die, du hast sie eben nicht können einschätzen, wie sie ihr nächstes Move ist, und das macht sie so unberechenbar. Und von der die haben mich schon recht imponiert als Antagonist.
Auch immer mit ihrer verdammten, aufgesetzten, netten Art. Ja. Die hat mich so hässig gemacht. Die hat mich konstant so hässig gemacht, Mann. Oh Mann, mit ihrem dämlichen Stift, wo du mit deinem Blut nachher schreibst.
Ich sollte nicht lügen.
Ja, Mann, ey, die Frau, die macht mich so wahnsinnig. Allgemein, ich finde... Schauspieler ist so krass, wenn du anfängst, den Menschen dahinter hassen, weil es so gut Schauspieler ist. Das ist ja schon mal gut. So. Aber ich finde, in dem Teil sieht man extrem gut die Parallelen von der dargestellten Faschismus eigentlich. Mhm. Wo in dem Aufbau der Regime eigentlich innerhalb von der Bubble Hogwarts durch Umbridge aufgebaut wird. Du hast schon immer wieder die Schlammblüter, wo thematisiert werden. Es geht immer wieder um die reinblütige Gesellschaft, wo ja eigentlich wirklich wieder ins dritte Reich zurückgeht. Auch die Nutzung von Symbolen, wo damals mal verwendet worden sind, wo jetzt wieder andere Symbole natürlich verwendet worden sind. Aufbau von einem Feindbild.
Und Sachen verbieten. Sie verbietet doch irgendwelche Zeitungen und sie macht doch Sachen kaputt, die die Schüler miteinander spielen. Und sie verbietet ja quasi.
Ja, also es ist eine Zensur. Es gibt entsteht eine Zensur von den Medien. Sodass eigentlich nur noch der Tagesprophet existiert. Und das Bild, das der Tagesprophet von diesen einzelnen Charakter zeichnet, ist vorherrschende von der Gesellschaft akzeptierte Bild. So wird ja auch der Harry in den Dreck hineingezogen, so wird zeitweise dann der Termine in den Dreck gezogen, Dumbledore etc. etc. Das wird immer wieder so angeschnitten. Und ich finde, bei der Dolores Umbridge sieht man es sehr, sehr gut. Die Strophen, die sie einsetzt, etc. etc. Find ich ganz, ganz krass. Die hat mich auf ganz vielen verschiedenen Ebenen wirklich hässlich gemacht. Wirklich, ich bin jetzt gerade wieder, wenn ich so drüber rede, ich bin wirklich hässlich. Ich habe gerade Bock,
zum Beispiel aus dem Fenster zu rühren. Man muss auch der Rowling sagen, dass sie eine Lehrerin nimmt, wo du so hasst, das ist auch stark geschrieben. Und eben so Sachen muss man auch einfach lassen. Aber eben, du hast gefragt wegen Antagonisten. Mhm. Was ist denn so bei dir im Kopf gewesen, wo du die Frage aufgeschrieben hast? Ja, die Umbridge ist wahrscheinlich im Kopf, aber ist sonst noch etwas in dem Hinterkopf geschwebt?
Ich habe wirklich
Dursley vielleicht.
Wer?
Familie Dursley.
Nein, interessanter Punkt. Über die haben wir noch nicht geredet, müssen wir. Aber nein.
Ja, voll, wir gar nicht geredet, wir sind eine Stunde schon dran. Sie sind ja auch wichtig eigentlich.
Sie sind eigentlich auch ein ganz wichtiger Teil, ja, voll.
Aber dort finde ich fast, Petunia hat mir mehr Angst oder imponiert als der Vernon. Der Vernon hat einfach alles. Vernon ist wie ein bisschen das Büppli gewesen. Also er hat zwar schon Sachen durchgezogen, aber ich habe das Gefühl gehabt, Petunia hätte Harry mehr gehasst als der Vernon.
Ja, sicher. Ich meine, da ist auch ganz viel Neid dabei, weil ihre Schwester ist in der Zauberwelt, ist Zauberin gewesen und sie selber nicht. Und das ist ganz viel.
Ja, aber mir ist es so übergekommen, dass der Vernon gar nicht hat so böse sein wollte, sondern seine Frau ist.
Ich glaub nicht, dass er nicht wollte so böse sein. Er hat sich vielleicht dort schon mitziehen, aber er hat dort schon auch seinen Sadismus, der muss vorhanden sein, drin gehabt. Also, wenn du ganz normaler Typ bist, dann schaust du vielleicht, wenn du schwach bist, schaust du weg. Wenn du stark bist, stehst du dagegen. Mhm. Aber zum so mitmachen und du siehst immer wieder die Wutanfälle, die er Harry gegenüber hat.
Mhm. Obwohl der Sohn der dümmste Mensch auf dieser Planet ist.
Aber mit Abstand.
So, aber das finde ich, aber auch krass. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, in den späteren Teilen, irgendwie ist ja, glaube ich, auch eben mit den Teilen, wo es schwierig, aber ich habe wie auch später auch da, das Gefühl gehabt, vielleicht schon noch mehr so, dass der Dudley plötzlich ein bisschen Respekt hat für den Harry. Oder hast du das nicht so gesehen?
Respekt aufgrund davon, dass der Harry im über ist. Das ist das, was eigentlich passiert. Es gibt einen Paradigmenwechsel, einen Wechsel von der Position, von der Stärke. Am Anfang ist er ganz klar die dominante Figur, weil er hat seine Eltern hinter sich. Und die steht alle gegen den Harry. Später wird der Harry mächtiger. Das fängt schon an, wo der Hagrid ihm das erste Mal das Schweinsdings da anzaubert. Das Schwänzli. Das zeigt sich aber auch später, wo der Harry einfach rausläuft. Von der Familie. Das zeigt sich aber auch, wo der Vater von der Dursleys sagt, hey, look, du darfst nicht zaubern, so. Und der Harry den Zauberstab für ihn nimmt und findet so, la try me. Und so eigentlich immer mehr seine stärkere Position festgestellt wird. Und das nimmt natürlich der Dudley wahr.
Mhm.
Und wird unsicherer, weil er Angst bekommt. Okay, was kann denn passieren? Was kann ihm der Harry antun?
Ja, voll. Und das ist ja gegen den Machtwechsel, das ist ja irgendwas, wo der Harry ihn ja auch rettet vor den Mentoren. Oder vorne dem Mentor. Und dort sieht ja der Dudley auch schon, was er kann. Und ist es im 6. oder 7. auch so, dass der Harry wie die Familie wie er rettet oder wegbringt? Oder was ist dort da gewesen?
Ja, voll, genau.
Und dort habe ich auch das Gefühl gehabt, dass der Dudley plötzlich ein bisschen wie merkt, er ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, wie meine Eltern auch immer gemacht haben.
Das?
Nicht, dass sie sich irgendwie jetzt mal gern haben, aber gleich irgendwie. Eigentlich sind sie ja wie Brüder, eigentlich. Könnten sie ja wie Brüder sein. Aber
ja, könnte es sein, ja, voll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das nicht mehr auf dem Schirm, ich kann das jetzt nicht mehr.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, aber voll. Ich bin momentan gerade die Bücher wieder am Lesen. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass irgendwo etwas ist, dass der Dudley wieder, dass der Harry dann am Schluss, glaube ich, sie gleich schützt oder so.
Ja, er beschützt sie schlussendlich gleich, das schon, voll.
Aber schlussendlich, ja, eben wie du gesagt hast, eigentlich ist das so krass, dass du 11 Jahre lang einfach einen Bub halber einsperren kannst und den halber nicht verhungern, er ist ja nicht verhungert, aber halt völlig ausdürrt.
Ja, ich meine, was er zu essen bekommt, dort, wo der potenzielle Geschäftspartner vom Vater von der Dursleys gekommen ist, haben sie dort das Essen und Kuchen gehabt, der Harry ist in die Küche und er hat schon so ein Sandwich bekommen. So ein eingekremt, aber so eine richtig, ich habe noch nie so etwas Liebloses gesehen.
Ja, voll. Ja, das ist ja so. Ja, aber so ein Antagonist, ja, voll. Bei mir ist eben vor allem die Umbridge, die mir voll imponiert hat. Aber was hat es sonst noch so gegeben für ja, halt der Lockhart ist auch noch gewesen.
Ja, der ist jetzt halt, der ist eigentlich eher getrieben worden zu einem Antagonist gegen Andy zu, wo er aufgeflogen ist eigentlich. Und der ja, gesagt hat, dass er ihn dem Harry und dem Ron jetzt die Erinnerung löschen.
Jetzt sind wir wieder beim Foreshadowing. Ja, voll. Der Stab bricht doch am Anfang und am Schluss hat er noch eine Rolle.
Ja, voll. Ja,
Hat auch deine Tochter mal einen Kommentar gegeben zum Lockhart? Oder was hat sie von ihm gehalten? Oder ist das eher nicht so das Gespräch gewesen?
Ich glaube nicht so. Ich glaube, sie hat
oder vom Riddle? Hat sie vom Riddle mal etwas? Wie hat sie den Twist gefunden, dass nachher der Tom im Tagebuch ist?
Das hat sie cool gefunden.
Ja.
Das hat sie cool gefunden, voll. Aber ich glaube, sie hat jetzt noch nicht so auf mehr Ebenen analysiert so in dem Alter. Aber das habe ich so gefühlt damals im Buch. Das habe ich so geil gefunden.
Wir schauen ja beide, glaube ich, also auch viele Filme und so. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, den Twist finde ich richtig geil.
Ja, mega.
Dass jetzt plötzlich der Tom Riddle quasi wie in der Vergangenheit der Antagonist ist. Und auch der Schauspieler, ich habe ihn mal gegoogelt, von dem hat man nie etwas gehört, aber ich habe den recht gut gefunden, wo der junge Riddle spielt.
Ja, voll, er hat gut reingepasst. Er hat auch reingepasst zu den anderen Figuren, die man sonst schon kennt, so ein bisschen, die in dem Alter in Hogwarts umeinander sind. Cedric Diggory oder so.
Ja, und vor allem anscheinend war er ja ein sehr schlauer Sieg. Also ein sehr gut vorbildlicher Student und so.
Ja, voll.
Ja, schon, da können wir dann schon. Es ist schon krass, wenn du erwachsen schaust, über viel anders und dir fällt so viele Sachen auf. Und es ist schon. Weißt du, über wen wir noch nicht geredet haben, Andi? Wir haben noch nicht ein Wort über den Hagrid verloren.
Gell, der Hagrid.
Hi, das ist jetzt fast schon peinlich.
Hagrid, yes, voll. Voll. Erzähl mal.
Ja, was soll ich über den Hagrid? There's no Hogwarts without you, Hagrid, sagte der Harry zu ihm im zweiten Teil. Du hast noch kein Hogwarts. Es gibt kein Hogwarts ohne dich. Und das ist ja so. Der Hagrid, eine Frage. Ich möchte jetzt nicht eine grosse Diskussion, das ist ein Riesenfass. Aber ich habe mich das immer ein bisschen gefragt, also natürlich erst als Erwachsene. Ist der Sirius Black eher ein bisschen eine Vaterfigur für den Harry oder den Hagrid? Das ist ein bisschen, ich glaube, ich verstehe, das ist sehr schwierig zu beantworten, aber ich finde, sie sind so beide ein bisschen, weil der, ich glaube, wenn er irgendein Problem hat, geht er eben schon schnell in die Hütte ab. Also weißt du, der Hagrid ist wie, er kann nicht immer die besten Ratschläge geben, aber er ist einfach, bei ihm kannst du dich voll aushöhlen.
Ja, voll. Ich glaube, er ist so ein emotionaler Tampon für Harry. Ob er jetzt eine Vaterfigur ist, ob ich so weit würde gehen, weiß ich nicht. Er ist sicher ein Anker für ihn. Ich glaube, auch Hagrid hat gegenüber dem Harry eine extreme Bindung. Natürlich auch umgekehrt. Die haben beide starke Bindung, aber ich
habe ja, weil er nie vielleicht sein eigenes Kind hat, und er hat ihn ja als Baby quasi.
Er hat ihn gerettet, ja, dort angebracht, er hat ihn dort wieder abgeholt.
Mm. Übrigens, es fällt mir jetzt gerade ein, sorry, dass ich drin wieder reingehe, aber es ist einfach so viel in meinem Kopf. Wenn wir jetzt gerade darüber reden, dass er ihn ja gerettet hat dort, am Schluss, bei der Schlacht von Hogwarts, hat er ihn auch so auf den Armen.
Er hat ihn auf den Arm und bringt ihn führen. Ja, voll. Cool. Das ist so ein harter Moment, Simon. Wow.
Ja, ich glaube, er ist schon immer ein bisschen, ich glaube, ja, er sieht vielleicht den Harry ein bisschen als Sohn, das kann man, glaube ich, so sagen.
Ja, ich das kann man vorstellen, ja, dass er ihn, das, ja, voll. Der Hagrid selber habe ich eigentlich auch gern. Ich finde ihn so ein Knuddeltyp.
Ja, mit seinen Viechern.
Er meint es immer nur gut. Das ist ja so hart. Er meint, er macht ja nie jemandem etwas Böses. Er meint es immer nur gut. Und dann passiert er irgendeinen Scheiß so.
Also, wie dort, wo er für Informationen irgendwie ein Drachenheit zu sich einnimmt.
Ja, voll.
Oh, oder weißt, nur schon Moment, der Grund, wenn er vor Schule spiegt.
Hey, das ist wegen Tom Riddle.
Ja.
Der ist sich. Weißt du, was hat mich getötet? Emotional. In mir ist in dem Moment emotional etwas gestorben. Seidenschnabel.
Ja, über den haben wir auch noch nicht geredet.
Nein, voll. Der
aber das wäre übrigens auch meine Frage. Was war so dein Lieblingstier gewesen? Der Seidenschnabel ist da schon.
Das ist schon der Seidenschnabel irgendwie, weil er irgendwie so etwas Majestätisches hat, weil so etwas habe ich bis zu dem Zeitpunkt im Kino noch nicht gross gesehen, in dieser Qualität. Ich meine, klar, Fuchur haben wir oder so, aber das kannst du nicht vergleichen visuell, wie der Greif übers Wasser fliegt und die Pfoten noch drin hat und das Wasser so.
Dort finde ich aber auch fast den schönsten Moment, wo sie zuerst mal einander berühren. Ja, Harry.
Und auch der Draco wieder. Der Draco fucking Malfoy, der nichts anderes machen kann, als eine Riesenschnur anlaufen und sich dann einfach zuerst mal eine einfängt, weil er es einfach auch verdient hat.
Ja, das
hat es einfach verdient in dem Moment. Ja, und das sind immer wieder die Momente, wo der Hagrid nachher in Scheiß bringen.
Ja, also, Andy, yes. Erzähl doch, wo wir jetzt noch darüber reden wollen.
Hey, wir haben noch sehr wenig über die einzelnen Lehrer, über die Schulleitung, über die Hauslehrer, wo ja jedes von diesen vier Häusern einen hat, über die Fachlehrer. Dort haben wir eigentlich noch ein bisschen Aufholbedarf. Das Feld haben wir noch nicht aufgerollt. Und ich glaube, das wäre eine gute Chance, um nochmal ein bisschen Struktur in das Ganze hineinzubekommen.
Wir hatten auch gerade Diskussion in einem Pausengespräch, ob es mehr. Das Ganze ist vielleicht ein bisschen strukturlos, aber wir finden es vielleicht dann ist gleich, macht es mehr Spass. Weil sonst, wenn man den zweiten Teil nicht so cool findet, wir würden so stur durch den Film reden, dann skippt man vielleicht eher einmal. Und durch das spürt man vielleicht auch ein bisschen unsere Leidenschaft. Aber fangen wir doch mal im ersten Teil an. Erzähl mal ein bisschen von den Lehrern, die wir so kennenlernen im ersten Schuljahr.
Im ersten Schuljahr haben wir sicher den. Ganz oben der Dumbledore. Den haben wir schon ein paar Mal angesprochen, aber so wirklich aufs Thema Dumbledore sind wir, glaube ich, gleich noch nicht ganz gekommen.
Aber, sorry, zu einer Vorstellung machen, jetzt können wir dann vielleicht in einem fantastischen Tierwesen-Podcast.
Stimmt, da gibt es sehr viel zu sagen. Also, was man kann sagen, er zählt so als der mächtigste Zauberer, mindestens lebendige, wenn nicht überhaupt mächtigste Zauberer. Dann haben wir den Severus Snape. Über den haben wir es ja schon gehabt. Finde also einer von den geilsten Abgängen, wo er im ersten Teil durch den Gang läuft und seinen Umhang von hinten so aufweiht. Das sieht so gut aus. Der hat immer so geile Auftritte. Wo der Lehrer ist für Tränke. aber eigentlich auch sehr gerne würde Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten.
Genau. Ja, wer ist denn Verteidigung gegen die dunklen Künste Lehrer gewesen?
Im ersten Teil, das ist einfach so ein interessanter Punkt, weil das ist in jedem Teil wieder jemand anders. Das ist so ein bisschen das verfluchte Fach irgendwie. Kein Lehrer hält das lange aus. Keiner bleibt dort dran. Das ist im ersten Jahr der Professor Quirrell gewesen. Das ist der erste, den wir kennenlernen, der immer so eine Turban über dem Kopf hat. Das macht er, weil er als Wirt dient für den Lord Voldemort. Das kriegen wir am Anfang noch nicht so ganz mit.
Ja, da, okay, so, ja. Das Foreshadowing dort schön Papa, wo der Harry ein bisschen merkt, es drückt ihm ein bisschen auf den Arm.
Stimmt, ja genau. Doch, also von dem her wissen wir es eigentlich. Okay, gut, ich nehme den letzten Satz zurück, der ist sehr dumm gewesen.
Nein, ich mache das nicht. Ich habe nicht mehr wirklich mit drin reden will, aber es ist...
Nein, es stimmt. Wo nachdem er probiert, den Harry zu berühren, der Voldemort... Nein, der Quirrell kann nicht berühren, weil er der Wirt von Voldemort ist und der Harry dort noch geschützt ist. Durch den Tod von der Mutter und damit einhergehende Schutzzauber. So. Und wo der Voldemort dann den Körper verlässt, heisst das, dass der Quirrell hops geht in dem Moment. Der stirbt dann dort. Das war der erste Zauberlehre von dem Fach gewesen. Haben wir durch die Lehre von dem Fach gehen oder haben wir generell mal durch die Lehre vom ersten Schuljahr gehen?
Du darfst sagen, was du am Geschichten findest. Oder wie willst du jetzt gerade die Struktur behalten von dem die dunklen Künste? Oder willst du mal...
Wir könnten das erste Jahr weitermachen, aber dann müsstest du mir schon helfen. Im ersten Jahr habe ich gerade ein bisschen Blackout, wenn ich ehrlich bin.
Ja, sicher. An wem studierst du mal? Wenn wir mal so das Hauslehrer schnell sagen.
Ja, voll.
Du hast noch nicht gesagt, im ersten Jahr wollen wir sicher kennenlernen und auch wirklich auch eine coole Figur ist auch McGonagall. Das wäre, glaube ich, eine Lehrerin, auch, die ich gerne hätte.
Beste Frau auf dieser Welt. Oh, ist die toll.
Sie
ist,
und was ich halt auch so cool finde bei ihr, was sie menschlich macht, ist ja, dass zum Beispiel auch, dass sie Quidditch liebt. Alter, wir haben noch nicht über Quidditch geredet, what the fuck. wie McGonagall auch Quidditch liebt, das sehen wir ja dort eine andere Lehrer, zum den Faden heben, Madame Sprout, Hooch, Entschuldigung. Hooch heisst sie, glaube ich, schon besser Lehrerin. Wie heisst der Unterricht, was sie gibt?
Flugstunde, ja, voll.
Und sie ist ja auch die Schiedsrichterin beim Quidditch. Auf jeden Fall dort entdeckt sie ja quasi, wie der Harry rumfliegt und dann meint man ja quasi, er wird expelled, also aus der Schule geschickt und nachher will sie ihn halt für ihr Hausteam, für Gryffindor, weil sie halt auch so Quidditch-Fan ist, das merkt man ja auch ein bisschen. Und es, wo er ja die Vitrine sieht, wo ihm der Oliver Woods die Vitrine sieht, sieht man ja auch McGonagall unten dran. Und man munkelt so, dass das irgendein Verwandter ist von ihr, der auch Quidditch gespielt hat für Gryffindor. Eben, sie ist eine Hauslehrerin von Gryffindor und dann haben wir ja noch...
Punkt, sorry, ich muss dort schon reingumpen. Was ganz wichtig ist, sie ist ein Animagus. Genau. Sie ist ein Animagus. Ja. Sie kann sich in eine Katze verwandeln. Und das Thema, sich in Tier verwandeln, wird schon immer wieder, wird immer wieder mal wichtig in diesen Filmen und diesen Büchern. Mhm. Gut, dann haben wir Hauslehrer von Slytherin, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Snape.
Snape, genau. Dann haben wir Hauslehrer von Hufflepuff, meinem Haus, die Madame Sprout, das ist ja Kräuterkundlehrerin oder Pflanzenkunde. Ich habe immer ein bisschen Mühe mit diesen Fächern. Eben, es gibt, ja. Und dann haben wir noch den Flitwick, wo Ravenclaw Teacher, Hauslehrer, ja. Und der Flitwick geht ja das Fach Zaubersprüche.
Genau, Charms, Wingardium Leviosa etc.
Genau, da gibt es ja die berühmten Sprüche. It's not wie geht's? Leviosa, it's Leviosa. Nein, es ist, ja, jeder weiß, was ich meine, aber es ist auch nur schon das ist jetzt halt auch zum Beispiel für Kinder hoher Lust, überlege ich zu das Seamus Finnegan. Immer merkt die ganze Zeit, wenn wir echt die Struktur von der Lehrer haben, dass wir so viele Sachen noch nicht angesprochen haben, dass der Ron nicht nur mit dem Harry im Zimmer lebt, sondern über den Dean Thomas haben wir gar noch nicht geredet, über den Seamus Finnegan haben wir auch noch nicht geredet, oder den Neville Longbottom schon auch wieder, aber zum Beispiel der Seamus Finnegan hat ja keine Ahnung, wie man zaubert.
Voll, und explodiert immer irgendetwas.
Ja, aber ich glaube, das ist jetzt, als Kinder immer das, glaube ich, lustig.
Ja, mega. Grinse immer noch, wenn ich es sehe.
Ja, voll. Und so dann, er sprengt, glaube ich, seine ganze Feder in die Luft.
Ja, genau.
Ja, dann haben wir eben die vier Hauptlehrer und sonst haben wir, glaube ich, im ersten Jahr gar nicht so viele andere Fächer, die wir sehen. Außer eben das mit der Bessa, oder?
Nein, da wird auch noch nicht sehr viel gezeigt. Ich glaube, sehr viel verändert sich dort auch nicht. Wir haben im zweiten Jahr dann den ersten Wechsel auch wieder von Verteidigung gegen die dunkle Künste. Das macht dann der Gilderoy Lockhart. Und ja. Das ist...
Tollspiel von Kenneth Branagh.
Yes. Das ist ein extrem narzisstischer möchte gerne sauber, wo
voll gut in die heutige Zeit passt, ne?
Eigentlich voll. Also, der Typ war auf Instagram eine Legende. Das war also der TikToker Nummer 1.
Er kann sich perfekt verkaufen.
Ja, er verkauft seine Bücher wie blöd. Und das sind alles seine Fans. Und die Mutter von der Familie Weasley, die ist ja völlig am Anhimmel. Und sogar Termine himmeln ihn an. Also alle sind da völlig hin und weg. Aber de facto hat er nichts. Ja.
0,9
auf dem Kasten und im Kopf, genau, richtig.
Das ist so, ja. Ja, das ist eben von lehrertechnisch im zweiten Jahr sind wir eben viel dort bei den Tränk tun, beim Snape.
Ich habe noch ganz kurz einen Satz zum Gilderoy Lockhart. Ja. Und zwar ist der einer realen Person nachgebildet, aber J.K. Rowling gibt seine Identität nicht preis.
Ah, wirklich? Ja. Also so quasi jemand, der Geschichten erzählt hat, die gar nicht stimmen.
Ja, irgendjemand muss es sein. Was sie so interpretiert, jawohl.
Krass, ja, darum ist vielleicht das so gut geschrieben. Aber eben zum ein bisschen auch dranheben vor der Zeit, ich habe nur noch sagen, die grosse Veränderung, oder nicht grosse Veränderung, aber eben im dritten Teil lernen wir ja ein neues Fach kennen und somit auch eine neue Lehrerin. Dann ist oft mal Sybil Trelawney als Vorhersagerin.
Ja, genau.
Ich schaue halt beides ein bisschen auf beiden Sprachen. Ich weiß, dass also Englisch Divination heisst das Fach. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es auf Deutsch heisst. Ich glaube, Wahrsage oder so.
Ja, ich glaube.
Sie ist ja dort eine neue Lehrerin und Verteidigung gegen die dunkle Künste haben wir ja einen von deinen Lieblingscharakter.
Yes, der Remus Lupin, genau. Wo
dort hat sicher auch immer dabei sein in dem Unterricht. Der macht ja wirklich so. Dort musst du ja nicht die ganze Bücher lesen, der macht wirklich Learning by Doing.
Ja, voll, ja. Hey, aber das fällt mir jetzt gerade auf, was über den noch alles würde zu erzählen geben. Mit ihm zusammen hängt ja noch die Karte vom Rumtreiber zusammen. Er ist der, der dem Harry den Patronuszauber beibringt. Der Patronuszauber, den er braucht, um sich gegen Dementoren zu schützen.
Du, auf meinem Blog, da steht auch noch eine Frage, die ich schon die ganze Zeit stellen, aber wir haben einfach den Vater, wir sind jetzt mit der Lehrer. Ich habe auch noch die ganze Zeit fragen, was ist eigentlich dein lieblichste magische Accessoire? Aber ich glaube, das wären zum Beispiel über die Karte des Rumtreiber, wenn du jetzt gerade von dem redest.
Ja, voll. Mein war der Umhang.
Ich bin zwischen den zwei beiden am Kämpfen innerlich.
Ja, ich auch voll, aber ich habe dir die Karte überlassen.
Und die haben auch noch besser aufgeschrieben.
Ja, Bäse ist auch sehr cool.
Ich würde halt gerne Quidditch spielen. Weißt du was? Nein, wir bleiben jetzt bei der Lehre und nachher können wir auch vielleicht noch kurz auf Quidditch kommen. Also, willst du noch etwas zu der Trelawney sagen oder im dritten Teil oder willst du zum vierten gehen? Willst du noch etwas?
Sie macht auch sehr viel Scharlatanerie. Also, da ist sehr viel Müll dabei, habe ich das Gefühl. Aber sie muss ihren Kontakt zu dem Zauberfach haben, weil sie ja dann auch eine Vorhersage macht, wo ja wahr ist in dem Sinn, wo sie plötzlich ihre Stimme so verändert.
Ja, voll.
Und dort habe ich das Gefühl, das war dann nicht gespielt gewesen. Dort ist sie wirklich wie einen Moment lang
das ist, glaub,
außer sich gewesen. Aber ich kriege den Zusammenhang nicht komplett an.
Doch, das ist also einmal wegen Grimm, wegen dem schwarzen Ding. Mhm. Das kann mich dann ein bisschen deuten, dass da der Blake gemeint ist. Aber auch noch am Schluss, also ich weiß jetzt 100%, dass es in den Büchern so ist, hat sie dann am Schluss bei der Abschlussprüfung dort im Sommer sagt sie zum Harry, dass irgendjemand wieder widerstehen wird. Ich kann es nicht eins zu eins wiedergeben, aber es ist eigentlich ein Foreshadowing auf das, was im vierten Teil am Schluss passiert, also in Feuerkelch am Schluss auf dem Friedhof. Sie sagt das quasi und sie geht wie auch in eine andere Person und dort sagt sie wirklich auch etwas Richtiges und sonst sagt sie ja schon ein bisschen viel Scheiße. Ja. Oder einmal im Buch ist das so im vierten Teil, finde ich auch cool, der Harry und der Ron haben halt eine Hausaufgabe von ihr, was sie so können rauslesen. Und dann kommen sie mit der grössten Scheiß irgendwie in 2 Wochen breche ich mein Bein, in 3 Wochen stirbt mein, nein, glaube nicht mein, aber es, nicht glaube mit Sterben, aber weißt du, nur Scheiß, die nächste Woche zugekriegt, glaube ich, eine gute Note dafür. ja, so Zeug. Ja, aber können wir doch jetzt in den Feuerkelch, zu den Feuerkelch lehren, weil dort haben wir noch wieder einen neuen.
Das war das vierte Jahr gewesen. Yes, ja. Der Alistair Mad-Eye Moody. Oder eben nicht. Weil der grösste Teil vom Buch bzw. vom Film, wo wir das Gefühl haben, wir haben den Alistair Mad-Eye Moody vor uns, haben wir eigentlich nämlich den Barty Crouch Jr.
Yes.
Vor uns. Was wir aber sehr lange nicht mitbekommen.
Ja, sonst finde ich nachher, eben, ich finde das in Unterricht auch super geil.
Ich bin so enttäuscht, Simon, dass er nicht, er ist so ein toller, ich habe ihn so cool gefunden. Ich habe ihn so badass gefunden. Und dann ist er einfach nicht er, Mann. Und dann erst am Schluss wird er aus der Kiste rausgeholt. Und dann habe ich mir die ganze Zeit gefragt, okay, ist er auch so ein cooler Sieg oder ist er ein komplett anderer Charakter, den wir jetzt nicht kennengelernt haben? Und das fuckt mich bis heute ab.
Ja, und gerade Legends, das ist jetzt auch, das ist jetzt wirklich eine real story. Gerade vor 2 Tagen und so habe ich zu meiner Partnerin gesagt, der Mood ist schon geil, nur sagt sie, du weißt schon, dass das größtenteils gar nicht der ist.
Also ist eigentlich der Barty Crouch ein ziemlich cooler Typ.
Auch übrigens sehr geil gespielt, so by the way.
Ja, voll, Barty Crouch, oh mein Gott. Fuck, aber auch der Schauspieler, der...
David Tennant
heißt ja, er. Ja, also auch der Moody im Fall.
Aha, Brandon Gleeson, ja.
Brandon Gleeson, danke vielmals. Auch ein uhuere geiler Schauspieler, finde ich.
Ja, voll. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt über die Lehrer reden, wir müssen, glaube ich, ganz kurz auch noch schnell die 3 unverzeihlichen Fehler, haben wir gar schon drüber geredet. Die finde ich halt recht geil, verbildlich dort mit den Spinnen. Hast du gerade den Film präsent, der vierte? Dort ist, glaube ich, auch mit den Spinnen, oder? Oder ist das nur im Buch?
Nein, der Film, dort, wo sie an den Spinnen anziehen und die Flucht zeigen.
Ja.
Ich glaube, im Film zeigen sie es auch, aber ich bin jetzt im Kopf eher bei den Büchern.
Oh, eben auch, weil in den Büchern macht das ja sogar an den Schüler.
Ach, stimmt. Fuck.
Er macht den Imperator. Ja, genau. Nur schnell zum dir sagen für alle, dass wir ein bisschen auch unseren Podcast ein bisschen hochstellen lassen. Also der Imperius, du kannst mich dann gerne korrigieren, der Imperius-Fluch kontrolliert den Gegner.
Genau.
Da gibt es einen Cruciatus-Fluch, mit dem folterst du den Gegner und machst ihn geläufig, oder wie kann man das sagen? Oder?
Er fügt extreme Schmerzen zu und kann ihn Wahnsinn treiben. Das ist ja der Fluch, den die Eltern vom Neville Longbottom abbekommen haben.
Genau, für Madame Lestrange.
Mhm.
Und dann gibt es natürlich der Unverzeihlichste. Wer ist das?
Avada Kedavra.
Auch der tönt so geil, das mit dem grünen so Strahl. Geil.
Ja, voll.
Ja, nachher gar noch etwas, wo ich aber, eigentlich habe ich mir das eben auch, weil es gibt, jeder macht es ein bisschen anders mit dem Zauberstab. Und ich finde zum Beispiel, Lestrange macht das am geilsten, weil sie den Zauberstab, wir müssen ein Audiomedium, ich weiss, aber sie hat, alle, die Lestrange kennen, sie hat den Zauberstab immer weiter oben als den Kopf und hebt ihn auch nur so schüch. Und das sieht so geil aus.
Es sieht mega krank, es sieht huere gut aus. Aber, auch dort, beim Ding habe ich es cool gefunden, beim Lucius Malfoy. Er probiert nämlich ziemlich einfach den ersten Teil, nachdem der Harry den Dobby befreit hat, der Hauself. Ja. Hauself wäre ja frei, wenn man ihnen ein Kleidungsstück schenkt. Und er hat in ein Buch in eine Socke gesteckt und der Dobby macht das Buch auf, sieht die Socke und ist frei. Der Lucius rastet aus dort und fängt an, den Avada Kedavra zu wirken. Wird dann aber unterbrochen vom Dobby. Und bin jetzt auch schon so geil ausgesehen. Allgemein, der hat allgemein so ein geiles Auftreten.
Der Dobby?
Nein, der Dobby, das ist lustig. Das ist so ein herziger Doofi.
Ah, der Lucius,
meinst du? Ja, Lucius, ja, voll.
Ja, nein, der Zauberstab ist ein Symptotenkopfstab und
voll.
wir sind immer noch mit den Lehrern. Hey, das ist so schwierig, ein Vaterpart.
Ja, mein Gott, das ist so ein riesiges
Thema. Weißt du, bei so einem Podcast, wenn man über etwas redet, was einem so wichtig ist, du hast ja auch schon über Star Wars oder über Pokémon geredet. Ich habe so das Gefühl, ich habe Pokémon-Folge nicht gehört. Ja, aber man merkt einfach, wenn du über so Sachen redest, es ist schwierig, einen Faden, weil man so viele Sachen im Kopf hat. Und obwohl wir das ja nicht gerade erst gestern gesehen haben oder gelesen, das Zeug ist so verinnerlicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, bevor der Erfolg, habe ich also die ganze Zeit gedacht, weiss ich noch alles, aber man weiss noch alles, weil das ist, man vergisst vielleicht die Details, aber so im Großen und Ganzen, das Zeug hast du so in dir drin, das ist...
Ja, und es ist eine Welt, wo du über... Ja, also du könntest über... Nehmen wir den Filch.
Ja,
oder? Du könntest jetzt einfach
eine Stunde lang über ihn reden.
Und du könntest eine Stunde lang über ihn reden. Er ist ein Squib. Was ist ein Squib? Ein Squib ist ein genau, richtig, genau. Also, kommt aus einer Zauberfamilie, kann aber nicht zaubern. Du könntest... Dann hast du einen Peeves, den Poltergeist, so...
Wo man gar nicht in den Film sieht. Wo
im Film gar nicht vorkommt, aber in den Büchern so geil ist. Wo immer alle stresst. Also,
über Geister haben wir gar noch nicht geredet.
Fast klopflose Nick. Die Maulende
Myrte. Der ist von Gryffindor. Ha? Ja, Höhlende Myrte haben wir auch nicht geredet.
Voll.
Fuck, Mann. Warte so schnell. Muss man schnell wieder lehren?
Hilfe!
Nein, komm, ich weiß nicht. Was machst du? Wir haben nicht mehr. Sag doch einfach noch, was du noch reden willst. Also, würdest du noch mal. Was ist bei dir noch nicht gesagt worden, oder?
Ach Gott, so viel.
Bei mir im Fall auch.
hast du einen Ort, einen Spot, wo der mega geblieben ist?
Im Positiv oder im Negativ?
Egal.
Oder beides?
Egal.
Der Friedhof in Little Hangleton, dort am 4. Teil. Habe ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet, das bleibt mir. Das ist mir geblieben. Weil dort finde ich, erstens im Buch schreibt es mega cool, aber das finde ich beim Film, die Atmosphäre, wie bedrohlich das dort ist. Du merkst, weil ein Friedhof ist eh schon unangenehm, dann ist noch Nacht, dann ist noch Nebel, du weißt nicht, wo du bist. Und all die Aspekte merkst du an dem 13-jährigen oder 14-jährigen Bubischen dort. Das ist so krass und so dicht und einfach auch die Erbarmungslosigkeit, weil dort ist einfach noch ein 16-jähriger Bub, ein 17- oder 18-jähriger Bub, der gar nichts mit dem zu tun hat, es geht keine Minute und der hat schon daran den Kadaver. Nur schon, hey, das ist so heftig.
By the way,
und
Robert Pattinson.
Ja.
So.
Und ist aber inzwischen ist das, ja, der Batman.
Ja, also zuerst hat er einen Vampir gespielt und jetzt ein Fledermaus. Finde ich so passend, das finde ich so geil.
Aber nein, ich möchte es nicht nochmal weiter ausgehen, aber Batman ist nicht eine von der grössten Karrieren. Also der hat sich huere gemacht.
Mega, mega. Aber wir dürfen jetzt ja auch nicht auf das Thema gehen, Mann.
Nein, aber nein, ich möchte es nur schon einen kurzen Ort sagen. Also der Friedhof ist mir sicher geblieben. Und ein Ort, wo ich auch gerne gewesen wäre, wo sie aber nur öppe sind im Film, ist am See, am Fluss. Jemand sieht mich ja, wie sie in der Schulferie oder wenn sie gerade am Lernen sind oder so, jemand sind sie am See. Und der Ort dort hat keine Ahnung, so, obwohl jemand jetzt alles so hektisch ist in dieser Welt, dort habe ich das Gefühl, hast du ein bisschen deine Ruhe.
Ja,
du kannst ein bisschen wieder runterkommen. Und der dritte Ort, den lohne ich dir das Wort, ist natürlich das Quidditch-Feld, das Hogwarts. Dort ist natürlich, wäre ich auch gern.
Voll.
Was ist so dein Ort, wo du gern?
Eine ist die Hörende Hütte.
Ach schon?
Voll. Ich finde, was dort passiert, ist so krass, weil du so viele Figuren, also vor allem so viele hochwertige Schauspieler in dem kleinen Raum hast, wo fucking gut acten in dem Moment. Plus weißt du nicht, okay, wer steht auf welcher Seite? Warum steht jetzt plötzlich der Lupin für den Sirius ein? Was haben sie jetzt plötzlich für ein Problem mit dieser Ratte? Und plötzlich steht der Snape noch nicht. Auf welcher Seite stehst du jetzt? Und ist jetzt der Harry in Gefahr oder ist es nicht? Und da, es passiert so viel.
Und auch so schnell.
Bitte?
Ja, und auch so schnell. Und vorher ist ja noch der Lupin, der sich verwandelt.
Ja, genau, genau. Also es passiert auf so einem kleinen Raum so viel. Das finde ich ernst krass. Und das ist der zweite Ort gewesen. Ich habe noch irgendeinen Ort im Hinterkopf gehabt. Hogsmeade ist halt einfach cool.
Hogsmeade gibt es auch noch. Michel, kannst du in 5 Sekunden erklären, was Hogsmeade ist?
Hogsmeade ist in der Nähe von Hogwarts liegendes Dorf, wo man sich eigentlich kann aufhalten kann, wenn man die Genehmigung von seinen Eltern hat.
Genau, Punkt. Und dort kann man Butterbier trinken oder man kann Süßigkeiten kaufen.
Richtig, genau. Und hat nicht die zwei Zwillingsbrüder, die wir auch noch darüber geredet haben, vom Ron, dort ihren Zauberladen, ihren Scherzartikelladen, wo wir auch noch nicht darüber geredet haben. Oh mein Gott, ist die Welt gross.
Und wir haben auch noch nicht darüber geredet, dass es... Wir reden die ganze Zeit über Foreshadowing und ich glaube, das ist auch der Faden von dem ganzen Erfolg. George und Ron fangen ja an, schon im dritten oder im vierten Teil dealen und ihre Pläne machen und nachher haben sie ihr Ding. Und das... Übrigens, Andy, was ich auch noch wollte sagen, Harry Potter ist für mich eine der inspirierendsten Geschichten. Es ist einfach, es zeigt, egal aus welcher Sicht, du darfst einfach nie aufgeben. Eben wie zum Beispiel aus der Weasley-Zwilling. Sie kommen aus ärmlichen Verhältnissen, okay. Sie sind eher auch ein bisschen, sie sind lieber die Klöne, anstatt dass sie in der Schule Gas geben. Aber trotzdem haben sie das Ziel, sie haben eine Leidenschaft, eben so Scherzartikel und so Spass machen und schlussendlich machen sie daraus wie eine Karriere und etwas, wo sie Leidenschaft haben. Und das ist auch nochmal, alles passiert am Rand, wo wir jetzt hier sagen, aber es ist alles so, du darfst einfach nie aufgeben. Oder der Harry kommt auch aus Scheißverhältnis mit seiner Scheiß Dursleys dort, wo er aufgewachsen ist. Und immer wieder wird mir, plötzlich ist sein Name in dem Feuerkelch drin, aber er geht einfach nie auf. Und das ist einfach so inspirierend aus jeder Sicht, eben aus der Longbottom-Sicht, eben aus, weißt du, immer Inspirationen. Das finde ich auch so toll und ja.
Hey, ich habe langsam das Gefühl, die Folge, du hast Foreshadowing für die nächste Folge.
Uhr. ja, ich habe noch eigentlich noch eine Frage. Jetzt sind wir bei der Org, aber was wäre so ein Zauberspruch, den du gerne hättest, den du gerne anwenden würdest? Nicht unbedingt einer, der Kedavr, aber einer, den du einfach gerne so im Alltag hättest.
Ein Zauberspruch? Shit.
Oder willst du ein Zauber Accessoire? Oder?
Nein, das habe ich schon gehabt. Das habe ich schon gehabt. Da hatte ich ja voll. Hey, krass. Imperio wäre schon nicht schlecht, aber wir haben gesagt, keiner von diesen drei.
Ja. Nein, du musst mir nicht sagen, wenn du nicht mehr weißt, wie es heisst. Aber es wäre so etwas, was du gerne machen würdest mit dem Zauberstab. Wo man vielleicht in den Büchern siehst, du weißt vielleicht nicht mehr, wie es heisst. Aber...
Ah, shit, ich muss jetzt gerade kurz überlegen, was ich so.
Ich würde zum Beispiel gerne Lumos können. Ich weiss, wir haben Taschenlampe, aber das finde ich auch so, einfach in jeder Situation schon Lumos und dann...
Reparieren. Weißt du, wie oft mir meine Brille, ich brauche zum Lesen, zum Fernsehen schauen, eine Brille, weißt du, wie oft habe ich die, oder mein Handybildschirm, wie oft mir schon so Zeug zerrissen.
Ah ja, voll, ich könnte einfach reparieren oder irgendwie so. Ja.
Voll, das wär's.
Ja, oder was ich halt ein bisschen creepy finde, ist Alomohora, oder wie das heisst, wo sie das Schloss öffnen. Das, ja, wenn jetzt jeder das Schloss öffnen könnte.
Einfach, nein, es gibt einfach Gründe, warum Türen zu sind, manchmal. Stell dir vor, so kommst du ins Elternschlafzimmer. Nein.
Hast du? Von mir wäre recht so ein alltäglicher Zauberspruch. Aber Ort haben wir schon gehabt. Über was haben wir jetzt vorher noch nicht so haben wir gemerkt? Ach, es gibt viel. Hast du noch irgendeine Notiz oder eine Frage, die du noch schnell reinbringen
wolltest? Ich schaue jetzt mal schnell in meine Notizen rein.
Ich schaue auch schnell in meine.
Ja, Lieblingsszene haben wir gehabt.
Ja, voll, ja, aber...
Klar, voll.
Ja, haben wir gehabt. Was wir noch nicht hatten, was vielleicht aber spontan eine sehr schwierige Frage ist, und das verstehe ich auch, wenn du gerade nichts sagen kannst, oder wir müssen es ja nicht eins zu eins sagen, aber ich habe mir eigentlich noch Lieblingszitat rausgeschrieben. Wow. Weil ich finde die Serie eben auch als Inspiration, und es gibt im Fall viele Quotes. Ich habe jetzt gerade, also vor 2-3 Jahren, eine recht schwierige Phase gehabt in meinem Leben.
Ja.
Und... ein Spruch, der mich recht durch die Zeit gebracht hat und immer noch tief verankert ist, ich sage ihn jetzt auf Englisch, weil er halt auf Englisch immer kann oder auch einmal, so tönt er einfach besser, ist, wo der Albus Dumbledore sagt, but you know, happiness can be found even in the darkest of times, if one only remembers to turn on the light. Das sagt er am dritten Teil und nur der eine Satz, der hat bei mir so, der löst so viel aus. Eben egal, wie dunkel es ist, voll. Wenn du nur das Licht wieder anmachst, es kommt wieder besser. Aber du darfst einfach nicht vergessen, das Licht, auch wenn es gerade dunkel ist in dir, mach das Licht wieder an. Und jedes Mal, wenn es mir wieder scheiße geht, nehme ich auch Harry Potter für, ich komme wieder in die Welt. Oder eben, lass mir jemand auch nur so Sachen auf YouTube, wie Dumbledore das in seiner Art sagt. Und, ja.
Stimmt.
Oder, Happiness can be found in the darkest of times. Ich finde, das ist so powerful und das steht in einem Kinderbuch eigentlich.
Es ist auch der Dumbledore, der im Stein der Weisen
gesagt hat. Sechs ungefähr, vielleicht kann ich es dann.
Es ist nicht gut, es ist nicht gut, wir sollten in unseren Träumen nachhängen,
wenn
wir dann vergessen zu leben. Oder es ist nicht gut, wenn wir unseren Träumen nachhängen und vergessen, dass wir leben sollten. Den habe ich schon
gefunden. Ist das nicht dort beim Spiegel?
Ja, genau, richtig. Ja, ich habe jetzt den Film über den letzten gerade nochmal geschaut.
Ja.
Das Hörbuch, ich weiß nicht, wo ich es jetzt gehört habe. Und das ist mir recht eingefahren. Und einer, der mir halt generell eingefahren ist, wo der, auch der Dumbledore sagt, Schmerz unterdrücken macht ihn schlimmer, wenn er den schlussendlich spürst.
Mhm.
So, das ist
etwas. Das heisst, du darfst zuhören, wenn es dir mal scheiße geht.
Ja, ja, voll. Also, den Schmerz warnen, akzeptieren, jede von seinen Emotionen. Ich arbeite sehr viel mit Emotionalquotienten so im außerhalb vom Popkulturleben. So. Und das ist immer wieder ein ganz grosser Punkt. So. Schmerz, Unterdrücken von Emotionen im Generellen, Angst. Und das finde ich ein sehr starkes Zitat.
Ja, voll, ich finde halt auch noch stark, das möchte ich jetzt schon noch schnell sagen, wir haben ja schon über den Longbottom geredet im ersten Teil, wenn er sich eben in den Weg stellt, sagt eben dann der Dumbledore, wo er die Punkte vergibt. There are all kinds of courage, said Dumbledore, smiling. It takes a great deal of bravery to stand up to your enemies, but just as much to stand up to your friends.
Ja, voll, ja, stimmt.
Und das finde ich aber auch nur schon das, ist auch wieder so powerful. Und das ist im ersten Teil, wo wir alle noch Kinder gewesen sind. Und es hat, vielleicht haben wir das nicht so gecheckt, aber vielleicht irgendwo gegen deine Feinde angehen ist etwas anderes. Aber gegen deine Familie oder deine Freunde etwas sagen oder denen einen Weg stehen, das braucht viel mehr Kraft.
Ja, voll. Wahnsinn. Ja.
Aber Harry, du kannst Harry Potter aus Unterhaltungsebene anschauen, ist es toll. Hast du eigentlich noch schöne Abschlussding, wo möchtest du sagen, oder? Etwas, wo dir noch auf dem Herzen liegt, oder? Also mir liegt, ich könnte jetzt auch noch 2 Stunden mitreden, aber wir werden ja auch nicht den Podcast 5 Stunden
machen. Ja, voll. Hey, Harry Potter ist ein riesengroßes Abenteuer, wo man immer wieder neue Punkte daran entdecken kann. Das kann, wie wir jetzt gerade mit denen Zitat noch gefunden haben am Schluss, das kann der philosophische Aspekt sein, es kann rein vom Schauspielerischen sein, es kann die Musik sein, wo unglaublich grossartig gemacht ist. So, Harry Potter kann dir in verschiedenen Stufen von deinem Alter kann's dich anders ansprechen. Das ist so wahnsinnig. Das finde ich so wahnsinnig krass.
Eine Frage, die wir noch nicht ganz auf den Grund, das will ich jetzt auch noch wissen, du musst keine Erklärung dazu geben. Welcher Teil ist dein Liebster? Egal ob Bücher oder Film. Du musst keine Erklärung, einfach welcher ist dein Lieblingsteil?
3,
gut.
Tina?
Ich habe bei dir Frage, ich habe gewusst, dass ich die auch noch beantworten muss, ich habe eben bei den Büchern, ist eben der Feuerkelch. Und Heiligtümer des Todes ist halt einfach geil, weil dann halt alles zum Ende kommt. Mhm. Bei dem Film ist mir entweder Teil 2, also der Heiligtümer des Todes Teil 2. Fluche von Azkaban finde ich ganz toll. Natürlich der erste halt, ist ja immer Teil von meinem Herz. Ja, aber ganz als Lieblingsteil, abgesehen würde ich jetzt sagen, der 4. Also nur vom Buch her, ja.
Ja, starkes Buch gewesen. Sehr starkes Buch gewesen.
Ja.
Voll.
Aber du hast ein ganz schönes Schlusswort gesagt im Fall.
Danke vielmals.
Wir können ja auch noch Vorstellungen machen. Wir zwei werden ja auch wieder mal zusammen miteinander aufnehmen, haben wir gesagt.
Unbedingt. Was haben wir vor? Wir gehen weiter einen Deep Dive in die Welt machen. Und zwar gehen wir zum wunderschönen Buch. Sag mir den Titel.
Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden
sind. Dankeschön. Wo ja mittlerweile auch schon 2 Teile, wo sie sind. Und der 3. unterwegs ist.
Genau. Und es hat einen Grund, dass wir den noch nicht angesprochen haben, weil ihr habt es jetzt gehört, ich glaube, da könntest du 5 Parts draus machen, wenn du so viel weglässt, was wir nicht gesagt haben. Aber wir werden zum Beispiel, ich glaube, wir werden jetzt beide nochmal die Filme reinziehen, denke ich, als Vorbereitung. Dann den neuen Film und dann hören wir uns nochmal und dann werden wir sicher auch viel über den Dumbledore reden.
Unbedingt.
Da kommt der ja auch vor. Und der Grindelwald haben wir auch noch nicht drüber geredet und der gilt ja auch als einer der mächtigsten Zauberer.
Das grösste Duell von 2 Zauberer ever. Unglaublich, was wir da alles vor uns haben. Wow. Ich will den Fight sehen. Ich will den Dumbledore gegen den Grindelwald sehen. Weil die haben ja eigentlich einen Pakt, dass sie sich nicht verletzen gegenseitig.
Aber nur schon als, ja, ich bin halt Johnny Depp habe ich halt nicht so gut gefunden, aber jetzt mal schauen, wie es Mads Mikkelsen besser macht. Ich habe halt vom Geralt Grindelwald habe ich halt das Bild im Auge, das sieht, man meint, der Harry Potter Teil, der blonde, schlachsige Typ.
Voll, ja.
Und nachher kommt plötzlich so ein Johnny Depp, der sehr attraktiv ist, wo halt eine gewisse Ausstrahlung kennen. Ich habe mir den Grindelwald immer so vorgestellt, ein bisschen abgefuckt. Wieso? Wie sagen wir das richtig? Ich hätte jetzt fast das Fall, einfach einer, der ein Genie ist, Genie im Wahnsinn in einem. Und das stelle ich mir einfach nicht so handsome vor.
Ja, ja, voll. Von so ein bisschen close to the edge und ja, ja, voll. Ja, ja, ich weiß, was
du meinst. Mir den jetzt so schon. Aber die Folge werden wir dann auf Safe Space FM zu hören. Das ist Stream Away. Und ja, ich lasse doch mal beim Andi rein, wenn es euch Spass gemacht hat. Es mir hat zuhören Spass gemacht, wirklich. Also,
mega, danke vielmals, dass ihr da dürfen für den Podcast sein. Es wird mega gut, wieder mal so richtig lang über Harry Potter abzunerden. Und es ist krass, wir haben jetzt wie lange haben wir jetzt da? Doch 2 Stunden grob geredet und wir haben an der Oberfläche gekratzt.
Sehr. Das ist und es tut mir auch vielleicht als Zuhörer, denkt man so, oder vielleicht als Zuhörer fällt einem eher auf, was fehlt. Aber wenn du so im Gespräch drin bist, du willst halt immer wieder zum Nächsten kommen. Es ist so schwierig, an irgendwas wo bleiben. Ja. Weil das wird, wir haben auch über die Lehrer reden und nachher haben wir plötzlich nicht mehr über die Lehrer
geredet. Weißt du, was halt schwierig ist? Dass die Bücher ja so übergreifend sind, dass Sachen wie eben die Karte vom Rumtreiber oder die drei Zaubergegenstände, auch der Umhang der Philosopher's Stone, der Elderstab, das sind alles...
Über Horcrux haben wir gar nicht
geredet. Ja, Horcrux, das sind Sachen, die kommen immer wieder... Die werden immer wieder wichtig. Auch eben die Animagus und die unregistrierten Animagus und das ist...
Hey, weißt du was, Andi? Können wir dann das im Privaten nochmal diskutieren? Vielleicht liegt es gleich noch ein paar 2 bei dir über Harry Potter, weil am anderen Tag, ich glaube, das müssen wir noch aufnehmen.
Ich glaube auch.
Wir haben nicht über Horcrux geredet, wir haben nicht über den Voldemort geredet, über sein Schauspiel und alles. Ist uns jetzt mal, von mir aus gibt es
sicher noch ein paar. Komm mit diesem mal zweiten Teil an.
Es gibt noch ein paar 2. Und ja, das soll es jetzt dann wirklich sein. Sie freuen euch darauf, dass noch mehr kommt von unseren Harry Potter Folgen. Und danke fürs Zuhören, wer bis jetzt gelost hat. Vergessen nicht, uns beiden folgen. Wo kann man dir überhaupt folgen? Sag's doch noch schnell.
Am besten auf instagram.com/safespacefm oder auf Spotify, safespacefm.
Und lass ihm doch eine Bewertung da. Jetzt kann man nämlich auch Sterne geben auf Spotify. Würden wir uns sicher beide freuen.
Sehr.
Danke vielmals und tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.